Vielen Dank, dass ihr alle hier seid an einem Montagabend. Wir hatten tatsächlich nicht damit gerechnet, dass so viele da sind. Deshalb bin ich gerade ganz begeistert und extrem nervös. Ich bin Sina Laubenstein. Ich koordiniere bei den Neuen Deutschen Medienmachern das No Hate Speech Movement, das hier auch die Veranstaltung ausrichtet. Und ja, ich muss auf meine Notizen gucken. Das eine, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, dass hier alle, die hier arbeiten, ehrenamtlich arbeiten. Das heißt, es wäre super schön, wenn ihr eine kleine Spende übrig hättet oder Trinkgeld geben würdet, weil ich finde den Raum hier großartig und das Team ist super nett. Von daher könnte man das vielleicht honorieren. Und ja, was will ich eigentlich sagen? Der Salon heute findet statt wegen dem Aktionstag für Betroffene von Hasskriminalität. Der Tag wird begangen oder gefeiert. Ich glaube, gefeiert ist das falsche Wort. Wird begangen aufgrund der Anschläge 2011 in Norwegen auf Utøya. Genau, und seitdem gibt es eben diesen Tag. Seitdem gibt es auch das No Hate Speech Movement, das der Europarat ins Leben gerufen hat. Die Initiative oder das Movement gibt es in mehr als 40 Ländern weltweit und seit 2016 eben auch in Deutschland. Wir haben, also die Neuen Deutschen Medienmacher, haben sich das No Hate Speech Movements angenommen und koordinieren das seit 2016. Und am Anfang war es so, dass wir versucht haben, ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, zu gucken, dass Politik, dass Medien das Thema auch ernst nehmen, dass die Zivilgesellschaft aktiver wird. Und seit 2017 kümmern wir uns mehr um Medienschaffende. Also wie können wir Journalistinnen und Journalisten, wie können wir Medienschaffende unterstützen? Wie sind Journalistinnen und Journalisten betroffen von Hass im Netz und welche Materialien braucht es, um reagieren zu können? Genau, und deshalb sind wir heute hier. Wir haben unter anderem einen Leitfaden rausgegeben für Medienschaffende, den man auch bei uns bestellen kann und wo auch die neue Auflage gerade am Entstehen ist. Wir haben seit letztem Jahr auch den Helpdesk, das ist ein Webtool, veröffentlicht, wo wir Aktivistinnen und Aktivisten interviewt haben, um zu sehen, okay, was funktioniert in Online-Diskussionen, was funktioniert weniger und wie können wir das alles nutzbar machen? Wie können wir also, wenn wir einen Hasskommentar sehen, wie können wir darauf reagieren? Was eignet sich am besten? Genau, und ja, das ist, was wir so machen. Unter anderem, wir machen noch viel, viel mehr. Wir haben auch noch viel, viel andere tolle Projekte und ich möchte mich auch schon vorher, ich glaube, das kommt nicht am Ende wahrscheinlich zu kurz, bei allen bedanken, die hier mitgeholfen haben, das zu organisieren, das hier zu machen. Ihr seht auch, dass gedreht wird. Also es wird hier gedreht, es werden auch Fotos gemacht, hier hinten. Ja, habt Spaß, diskutiert eifrig mit und bleibt laut und freundlich, bitte. Und die Erste, die auf die Bühne darf, ist Nie, die gerade ihre Masterarbeit schreibt und Medienforschung macht und aber auch eine ganz tolle Poetry-Slammerin ist. Und heute für uns slammt. Vielen Dank.
Vielen Dank für diesen warmen Applaus. Bevor ich meinen Text mache, würde ich ganz gerne noch ein bisschen was in Kontext setzen. Und zwar, mittlerweile mache ich politische Bildung, viel zum Thema Hate Speech tatsächlich, arbeite als freie Journalistin auch. Und habe natürlich dann in meiner Arbeit auch viel Hassrede erfahren, aber bevor ich überhaupt angefangen habe, publizistisch tätig zu sein, habe ich Texte für die Bühne geschrieben. Das ist jetzt, mache ich das nicht mehr so viel. Aber als ich dann genau diesen Text mal irgendwo performt habe und der dann per Video ins Internet gestellt worden ist, war das somit das erste Mal, als ich auch gemerkt habe, okay, so können auch sehr, sehr hässliche Kommentare im Netz aussehen, was vielleicht so ein bisschen auch thematisch die Brücke zu dem hier heute ist. Und ja, vielleicht kann man das so ein bisschen noch im Hinterkopf haben, wenn man sich jetzt den Text anhören wird. Und in diesem Text geht es um etwas Alltägliches. Ich bin nicht die Art von Frau, die mahnt, große Reden schwingt. Eher die Art von Frau, die um das letzte bisschen Atem ringt, denn Wut wird satirisch eloquent in kleine Zeilen gepackt, denn es fehlt mir an Kraft, diesen Scheiß zu umschreiben. Also bitte, lasst uns offen über Sexismus auf der Straße reden und wie ich darunter leide. Montag. Siri sagt, dass es heute sonnig wird und ich ziehe meinen schönsten Rock an. Schlüpfe sanft in die Sneaker und laufe einfach los. Laufe über den Asphalt, die Wiese und dann wieder den Asphalt und bemerke hinter mir einen Typen auf dem Fahrrad. Er überholt mich, dreht sich um und schaut mir ins Gesicht, nur um dann seinen Daumen zu heben und zu nicken. Arschloch, denke ich, doch es ist bald vergessen. Dienstag. Die Bahn ist voll und ich bin zu spät. Irgendeine Schule macht einen Ausflug, vielleicht ist es eine 10. Klasse. Ich quetsche mich in den Flur zwischen Kinder und Koffer und eine Horde Jungs grölt rum. Der eine von ihnen formt mit seinen Händen meinen Körper nach, seine Freunde grinsen und ich schaue weg. Arschloch, denke ich, doch es ist bald vergessen. Mittwoch. Auf einer Parkbank warte ich auf meine Freundin. Ein Mann mittleren Alters setzt sich breitbeinig neben mich und senkt seine Hüften auf und ab. Ich drehe mich um und gehe. Arschloch, denke ich, doch es ist bald vergessen. Donnerstag. Siri sagt, dass es heute sonnig wird und ich ziehe mein schönstes Kleid an. Schlüpfe sanft in die Sneaker und laufe einfach los. Laufe über den Asphalt, die Wiese und dann wieder den Asphalt und bemerke hinter mir einen Typen. Er kommt näher, fragt nach der Uhrzeit, nur um mich dann anzüglich anzuschauen und zu flüstern. Er macht Knutschgeräusche und leckt sich über die Lippen. Arschloch, denke ich, und nichts aus dieser Woche ist vergessen. Ich fasse ihm an den Hals und drücke den aufkommenden Kloß Wut weit nach unten. Doch ich bleibe ruhig, bleibe in mich gekehrt, jedes Wort, das ich sage, jeder Blick ist verkehrt und keine Beleidigung scheint die richtige zu sein. Und jeder Versuch eines Schreis verstummt. Und der Typ hinter mir labert weiter seinen Scheiß. Und mein einziger Gedanke, warum nicht unsichtbar sein? Vielleicht reicht doch anders aussehen oder niemals mehr rausgehen. Doch nach 1000 kleinen Sprüchen ist es an der Zeit. Ja, nach 1000 kleinen Sprüchen ist es das Beste. Ich drehe mich um und schrei, halt deine Fresse! Und der Typ, er ist schon lange weg. Und die Wut in meinem Hals wird zu gepresstem Dreck. Ich bin nicht hier für so Phrasen wie, ey süße Asiatin, geiler Arsch, wenn du radelst, lauf in den Schuhen gerade oder lass mich dich heimbringen, denn allein gehen, das wäre doch schade. Schade ist es nur, dass so viele Menschen noch nicht begriffen haben, dass ich nicht rausgegangen bin, um zu unterhalten und sie keine Berechtigung haben, meinen Körper zu bewerten. Sieh es doch als Kompliment. Doch das geht ja wohl kaum, denn das ist kein harmloser Flirt. Statt begehrt fühle ich mich ekelhaft und benutzt und vielleicht auch ein bisschen hilflos. Und ich habe gehört, dass man nach einem Kompliment keine Tränen in den Augen hat. Diese Männer geben mir keine Bestätigung, sondern das Gefühl, ein begaffbarer Gegenstand zu sein, der auf zwei Beinen Schaurunden läuft. Du forderst die Typen ja auch immer heraus, wenn du immer diese enge Klamotten trägst und du weißt, dass dein Hintern ja schon recht groß ist, so in Relation zu deinem Körper. Also betone dir doch einfach nicht so, also so Klamotten, die du trägst. Ich bin nicht draußen, um zu unterhalten. Ich bin nicht schuld daran, wenn andere mich anstarren. Naja, dann sag doch mal was. Naja, das sagst du so. Wenn ich mal doch einen Satz rauskriege, dann laufe ich Gefahr, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann werde ich vielleicht nachgeäfft und bedrängt und vielleicht hilft mir niemand. Es ist falsch, wenn ich was sage. Es ist falsch, wenn ich schweige und es fehlt mir an Kraft, diesen Scheiß zu beschreiben. Und dieser Text hier entstand nach so vielen Malen, an denen Siri sagte, dass es sonnig wird und ich in meine Sneaker glitt und gleich nach dem Nachhausekommen an Wut und auch Verzweiflung litt. Jedes Wort wie ein Tritt, jeder Blick wie ein Fick und jedes Grinsen ekelt mich an. Und wenn du sagst, na, das ist wieder nur irgend so eine Frau mit irgend so einem Feminismus-Text, die irgendwas zu sagen hat, dann sage ich, ja, ich bin nur irgendeine Frau. Mit irgendeinem Feminismus-Text habe ich gesagt das, was so viele nicht mehr aussprechen, aber trotzdem jeden Tag erleben. Dankeschön.
Hallo, mein Name ist Joanna Stolarek. Ich darf die heutige Podiumsdiskussion moderieren, bin auch Journalistin, auch NDM-Lehrerin, also gehöre zu den neuen deutschen Medienmachern, habe polnischen Hintergrund und ich glaube, das ist das, was ich zu sagen habe. Und ansonsten freue ich mich auf meine Gäste Nicole Dickmann, Raphael Thelen und Tarik Tesfu. Nicole Dickmann ist Journalistin, CDF Hauptstadtstudio Berlin, war auch Kriegsreporterin, kann ich so sagen, genau, Gaza-Kriege unter anderem. Und bekannt wurdest du, also sehr bekannt, im Januar nach deinem Tweet Nazis raus. Was ist dann passiert?
Ja, das ist immer die verkürzte Version. Also ich habe getwittert, Nazis raus. Und dann fragte mich jemand über Twitter, was ist denn für Sie ein Nazi? Und da ich die Spielchen kenne und weiß, das ist keine Definitionsfrage, sondern eine Fangfrage, habe ich geantwortet, jeder, der oder die nicht die Grünen wählt. Ja, und hatte den Zwinker-Smiley vergessen. Und dann brach es los. Also so würde ich das mal zusammenfassen. Ich habe mittlerweile Zahlen dazu. Nazis raus hat in der Folge ungefähr 100.000 Tweets generiert. Und auf der Republika, die ja immer, ich glaube, 3 Tage läuft, wo man ja ein Twitter-affines Publikum hat, generiert immer so 80.000 Tweets. Also ja, es war schon ziemlich groß wohl. Und es gab dann so 2 Wellen. Es gab dann erst eine Hasswelle gegen mich, die war riesig. Ich habe mich da relativ schnell ausgeklinkt, weil das nicht mein erster Shitstorm war. Und ich wusste, das muss ich mir halt nicht geben. Habe auf stumm geschaltet. Und ich weiß noch, ich bekam am Wochenende drauf einen Anruf, dass sich der Strache jetzt eingeschaltet hat, also der damalige Vizekanzler in Österreich. Da habe ich das dann erstmal komplett liegen lassen und dann erschien 2 Tage später, ich glaube, das war der Umschwung, das brachte den Umschwung, ein Kommentar im Tagesspiegel zu meinen Gunsten. Da wurde ich verteidigt. Und dann wurde das Ganze noch mal größer. Ich erinnere mich noch, dass ich abends zu Hause saß und mit meiner Mutter telefonierte, die natürlich auch mitbekommen hatte, was passiert war. Und meine Mutter sagte, ja Nicole, ist das denn jetzt so was Großes? Und dann sagte ich, du Mama, ich glaube schon, der Außenminister hat mir gerade seine Solidarität erklärt auf Twitter. So, und also Heiko Maas und der BVB und Pauli und... Aber auch das fiel in eine Zeit, in der ich Twitter auch einigermaßen zugelassen habe und Interviewanfragen auch abgeblockt habe, weil ich eigentlich dachte, es muss mal wieder Ruhe einkehren. Ich bin ja Journalistin geworden, damit ich berichte und nicht damit über mich berichtet wird. Also genau, und dann war es ungefähr nach 10 Tagen, glaube ich, oder 2 Wochen, ebbte das dann langsam wieder ab.
Hast du das unterschätzt?
Ja, also,
klar. Aber während du es getwittert hast, hattest du das, war es aus einer Laune heraus oder war es einfach, was war der Auslöser? Ich twittere mal jetzt Nazis raus und dann gehe ich nach Hause?
Nee, ich war zu Hause. Ich lag, ich hatte ein Kaffeetrinken im Fall, ich war bei meinen Eltern. Und war ja Neujahr, es war am 1. Januar und wir hatten einen Familien-Kaffee trinken gehabt und jemand aus meiner Familie, mit dem ich aufgewachsen bin, ist Neonazi. Und man muss irgendwann eine Entscheidung treffen, wie gehe ich mit so jemandem um. Und ich habe mich irgendwann dazu entschieden, er kennt meine Meinung, er weiß genau, wo ich politisch stehe und was ich davon halte, was er tut. Und ich thematisiere das jetzt die 1-2 Male, die ich ihn im Jahr sehe, nicht mehr weiter. Und das musste aber irgendwie raus. So. Das war nicht das erste Mal, dass ich Nazis rausgetwittert habe. Das hatte ich schon mal ein paar Monate vorher. Da weiß ich den Anlass aber ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also wie gesagt, es war nicht das Nazis raus, sondern es war halt die Antwort, jeder, der nicht die Grünen wählt oder die nicht die Grünen wählt. Und ich weiß noch, dass ich dachte, so ein paar Stunden später... Also ein Zwinker-Smiley wär gar nicht so verkehrt gewesen, aber ist egal, passiert ja nichts. Und dann brach das erst ein paar Tage später los und meine These ist bis heute, dass am 1. Januar alle noch in Sauer lagen, wie man in Hamburg sagt, also verkatert waren. Und dann brauchten die so ein bisschen Zeit und dann wurde es halt von den maßgeblichen Blogs und rechten Accounts aufgegriffen und dann brach das halt los.
Mhm. Tarik, du bist Videokolumnist bei Jäger und Sammler, CDF, unter anderem bekennender Feminist, wie ich gelesen habe, und setzt dich gegen Rassismus, Sexismus, Homo- und Islamofeindlichkeit und Phobie ein. Auch eine perfekte Angriffsfläche eigentlich für alle Hater dieser Welt. Provozierst du gern? Willst du gehatet werden? Willst du Shitstorm haben? Ist es etwas, was jetzt sozusagen... will man, weil Nicole jetzt gerade sagt, ist Journalistin, um zu berichten und nicht, damit man über sie berichtet. Ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht täusche ich mich, ne, dass man manchmal auch Sachen provozieren will, um auf irgendwas hinzuweisen.
Interessant. also erstmal bin ich ja, ich wollte noch mal kurz sagen, hallo, ich bin Ersatz für Nemi. Wer wegen Nemi heute gekommen ist, es tut mir leid. Ich bin's jetzt.
Aber ein würdiger Ersatz.
Aber falls jemand rechtsextrem ist oder nur wegen Nemi da war, dann habt ihr jetzt noch 3 Sekunden Zeit, den Raum zu verlassen. Haha, kleiner Witz. So, ob ich provoziere. Also
das meinte ich mit provozieren. Ne?
ich krieg das manchmal so gespiegelt, dass Leute sagen, dass ich so provokant sei. Ich glaube, ich mache das gar nicht so bewusst. Das ist halt manchmal so meine Art von Humor oder die Art und Weise, wie ich mich halt inszeniere. Ich glaube, es geht bei mir nicht um Provokation, sondern um die Art und Weise, wie ich oder welche Teile meiner Persönlichkeit ich medial von mir selber inszeniert haben möchte. Und mittlerweile muss ich gar nicht mehr provozieren. Also ich habe mal auch gesagt, ich könnte eigentlich ein Baby retten aus einem brennenden Auto und die Leute würden mich trotzdem dafür hassen. So. Und werden fragen, war das Baby weiß? Ja, weil ich bin nämlich auch noch Rassist, das müsst ihr wissen. Neben meinem Provozieren bin ich auch noch Rassist, weil ich weiße Menschen hasse und. Also da kommt so ganz viel Energie und Unfug auf mich projiziert, was aber eigentlich nichts mehr mit mir als Person zu tun hat. Deswegen würde ich sagen, nein, ich provoziere nicht bewusst. Ich habe auch noch nie in meinem Leben einen Shitstorm provoziert. Ich mache einfach, was ich mache. Und das führt leider dazu, dass ein paar Leute das halt nicht so toll finden, aber Gott sei Dank, es sind auch meistens wirklich rechte Menschen und wenn die mich scheiße finden, dann würde ich wiederum sagen, dann mache ich einen ziemlich guten Job.
Und wie gehst du damit um, mit diesen rechten Menschen?
Im Netz jetzt? Ich ignoriere sie einfach komplett hart. Also es ist mir wirklich schnurzpieps egal, was mittlerweile irgendwelche Leute über mich im Netz schreiben. Das hat aber auch lange gedauert. Wir wurden bei Jäger und Sammler auch gut gecoacht. Wir hatten eine Therapeutin da, die sich nur mit Hass auseinandersetzt. Das heißt, da ist ganz, ganz viel passiert im Team, dass ich heute diese Meinung oder diesen Umgang habe, den ich halt habe. Ich habe einen YouTube-Channel mal gehabt, da findet sich so der meiste Hass gegen mich. Ich habe dann irgendwann die Kommentare einfach ausgemacht. Aber witzigerweise gar nicht, weil ich die Kommentare so schlimm fand, sondern weil Leute mir dann vorgeworfen haben, ich würde Rassismen, Homofeindlichkeit reproduzieren, indem ich es halt stehen lasse. Und das war bei einer Veranstaltung von Ich bin hier, die sich ja eigentlich dafür einsetzen wollen, dass weniger Hass im Netz passiert. Und ich fand deren Reaktion tausendmal schlimmer als jeden Hasskommentar, weil ich mir gedacht habe, es waren auch zum größten Teil weiße Menschen, die da mir quasi nochmal erzählen sollen, wie ich mit Rassismus umzugehen habe. Und das fand ich viel, viel krasser als jeder digitale Tod, der mir schon gewünscht wurde. Und dann habe ich mich halt entschieden, um diese dummen Diskussionen nicht mehr zu führen, mache ich die Kommentare aus. So.
Also sich gar nicht auf eine Diskussion einlassen, gar nicht reagieren, ist deine Methode.
Also es ist halt meine eigene, es gibt unfassbar viele, es gibt da ja auch nicht den goldenen Weg und jeder und jede soll bitte schön das tun, was er oder sie für richtig hält. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum, Menschen, die halt Hass im Netz rauskotzen, denen irgendwie noch Aufmerksamkeit zu geben, sondern weil das wollen die ja und das Schlimmste ist für die Unsichtbarkeit und da ist es viel, viel wichtiger, finde ich, dass wir als Zuschauende einfach mitbekommen, krass, da passiert gerade Hass, da passiert was ich eigentlich nicht will und es geht primär in meinen Augen zumindest darum, die Person, die gerade den Hass abbekommt, zu empowern, der zu sagen, ey, das sind hier gerade echt Spinner, ich finde es gut, was du machst und wieder lernen, auch im Netz einfach konstruktiv zu kritisieren. Wer alles an mir scheiße findet, sorry, du hast die Möglichkeit, dir den Scheiß nicht geben zu müssen. Klick halt zur IB rüber. Gibt's genug Content für dich.
Okay, Aufmerksamkeit schenken. Raphael Thelen, Reporter, Mitglied der Reportageagentur Zeitenspiegel, 30 unter 30 des Medium-Magazins, Buchautor, mehrere Reportagen geschrieben, auch über Sea-Watch unter anderem, aber sehr bekannt wurdest du eben nach deiner Reportage für das SZ-Magazin über den AfD-Politiker Frohnmeier. Und musstest dir eben nicht von der rechten Seite, sondern eher von der anderen Seite anhören, du würdest denn mit Rassisten kuscheln, du würdest den Rechten die Bühne bieten, was man nicht tun sollte. Wie bist du damit umgegangen? Wurdest du überrascht von den Reaktionen?
Sehr. Gerade weil es von dieser Seite kam. Das hing alles zusammen mit dem Tweet, den ich verfasst habe, der tatsächlich, den man missverstehen konnte. Den ich aber so ein bisschen geschrieben habe aus der aus dem Gefühl raus, dass ich sowieso mal so links wahrgenommen werde, dass ich eigentlich in diesem Tweet signalisieren wollte, so ja, also selbst ich, der superlinke Raphael, schafft es mit so jemandem, schafft es, ein distanziertes Porträt bei einem AfD-Politiker zu schreiben. Und ich hatte so im Hinterkopf so die Kollegen, für die ich irgendwie, denen ich das mitteilen wollte, naja, und irgendwer, die Kollegen, die mich kennen, die halt, ne, und dann fand das halt jemand anderes, der vielleicht nicht so genau wusste, wo ich politisch stehe, und dann ging es halt los und dann...
Naja, man muss sagen, was in dem Tweet stand, ne? Dass ihr 1,5 Jahre zusammen gestritten, gestritten und rumgetrunken habt. Ne?
Genau. Super unglücklich. Wenn es interessiert, ich meine, das Rumtrinken kam so, dass er mit einem syrischen Rapper zusammen, mit dem er sich sehr gut verstanden hat, einen Nachmittag zusammen im Bundestag verbracht hat und dann noch danach noch in seinem Bundestagsbüro saß und die haben rumgetrunken. Natürlich habe ich dann auch rumgetrunken, weil ich wollte ja mit dabei sitzen. Ja, alles sehr unglücklich verkürzt. Habe mich dafür entschuldigt. Und war dann super überrascht. Das war dann genau wie bei dir, Nicole. Es kam so ein paar Tage verzögert, als ich dann dachte, das Ding wäre eigentlich schon gegessen. Und wie bin ich damit umgegangen? Es ist nichts, was mir regelmäßig passiert. Und ich bin dann so einen Mischweg gefahren. Da, wo ich das Gefühl hatte, es gibt so ein halbwegs konstruktives Interesse, darüber mit mir zu sprechen, da habe ich geantwortet und ganz viel habe ich nicht gelesen. Ich habe auch bis heute nicht alles gelesen, weil das einfach... Warum?
Na, war das Kritik oder waren das richtige Hasskommentare?
Naja, es ging tatsächlich hin bis zu lösch dich in real life. Irgendwer postete ein Bild von einer Pistole, die auf den Betrachter gerichtet waren. Was mich dann besonders, also es hat einfach super wehgetan. Also einfach, weil es halt aus der eigenen Ecke kam. Und das ging dann so hoch bis Böhmermann und Sophie Passmann und Leute, die ich eigentlich ganz gut finde. Was ich dann einfach... enttäuschend fand, weil ich dachte so, ja, okay, ihr wisst doch eigentlich auch, wie sich sowas anfühlt, einen Shitstorm abzubekommen. Und wenn ihr einmal googeln würdet, dann würdet ihr auch wissen, dass ich nicht rechts bin und dass die dann trotzdem für ein paar billige Klicks und für ein paar billige Likes irgendwie nochmal nachtreten und das auch noch Tage später. Und das hat tatsächlich einfach, also mir viel darüber gesagt, wer diese Leute auch sind und warum die das tun, was sie tun.
Das erinnert so ein bisschen an das, was Tarek, du gesagt hast, ne? Dass von einer Seite auch Sachen kamen, Hasskommentare kamen, die du vielleicht nicht so erwartet hättest.
Was war die Frage?
Es war eine Anmerkung. Ne?
Soll ich einfach Ja sagen?
Nein, nein, dafür bist du nicht da, um Ja zu sagen.
So, ich kann aber auch mal Ja sagen.
Ich dachte, dass ganz ehrlich gesagt, dass sich zwischen euch eine Diskussion entwickelt, weil du sagst, man soll die Bühne nicht bieten. Hier sitzt Raphael, der die Bühne geboten hat, de facto einem rechten Menschen. Und so ein bisschen dachte ich, aber also, ihr seid alle so gemütlich. Das beunruhigt mich so ein bisschen.
Was heißt gemütlich? Ich glaube, wenn man sich mit Hass im Netz auseinandersetzt, dann ist es der falscheste Weg zu sagen, so wie du das machst, ist es richtig und so wie ich es mache, Raphael, weil ich ja eh alles weiß, ist es noch viel richtiger. Es ist ja Unfug. Ich glaube, wenn JournalistInnen oder ReporterInnen der Meinung sind, dass es wichtig ist, mit Rechten oder mit Leuten von der AfD den Diskurs zu suchen und das aus einer journalistischen Geschichte heraus machen wollen, dann würde ich sagen, bitteschön, macht es. Ob ich das jetzt als Tarek Tesfu machen möchte, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber nur weil ich bestimmte Sachen, das wäre verrückt, wenn alle Sachen, die ich nicht mache, dann bei anderen Leuten doof fände. So funktioniert das ja zum Glück nicht. Deswegen finde ich das gut, wenn man das macht und das so als seinen Job versteht. Bei Jäger und Sammler, wenn das gewünscht ist, würde ich es auch machen. Aber als Privatperson Tarek Tesfu würde ich sagen, ich habe keinen Bock mehr, mit denen zu quatschen, auch nicht mit Leuten, die heute noch die AfD wählen, weil was soll ich mit denen quatschen? Das sind einfach krasse RassistInnen. Sorry, und ich bin es nicht meine Aufgabe als schwarzer Typ auch noch zu sagen, aber ich bin ja eigentlich auch ein ganz netter, vielleicht bist du da morgen auch nett zu mir. Also sorry, da gibt es andere Instanzen, die das irgendwie übernehmen sollten.
Nicole, du hast geantwortet auf die Tweets, du hast mit den Leuten diskutiert. Ist das der Weg? Würdest du ihn empfehlen?
Ich würde nicht sagen, dass ich mit den Leuten diskutiert habe. Was ich, also ich bin seit, ich glaube, 2012 oder 2013 auf Twitter und habe angefangen zu twittern fürs ZDF, als ich in Israel war. Und da war ich ein paar Jahre wirklich regelmäßig und viel eben in meinem Job als Kriegsreporterin. Ich war in der Ukraine, ich bin eine Frau und ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist so viel Angriffsfläche. Und ich habe zum Schluss die Balkanroute noch bereist, mitten als die Flüchtlingsfrage aufkam. Und das, also ich vereine ganz viel in mir, was die hassen wollen. Und ich habe relativ früh angefangen, mir einen Weg zu suchen, damit umzugehen. Und ich ziehe immer mal einen raus und führe den vor. Also ich antworte dem schon ernst, aber ich lasse andere Leute offensiv mitlesen, meine Follower. Und das sind mittlerweile über 80.000. Also das ist dann groß. Das Publikum derer, die es dann mitbekommen, was mir manche Leute schreiben, ist dann so groß und die reagieren dann auch. Und ich habe das vorhin schon erzählt, wir hatten vor ein paar Jahren mal so einen Workshop, auch mit einem Psychologen im ZDF, als ich noch diesen Kriegsreporterjob gemacht habe. Da war eine Kollegin, die war in Russland, da geht es ja auch ab, wenn man aus dem Gebiet berichtet. Und wir haben alle so erzählt, wie wir das machen. Und mir sagte der Psychologe hinterher, ich habe das Gefühl, für Sie ist das gesund. Und da würde ich dir nämlich genau zustimmen. Man kann nicht sagen, wie man es am besten macht, sondern man muss für sich rausfinden, weil das greift uns ja an. Es geht ja nicht nur darum, dass man Morddrohungen bekommt oder Vergewaltigungsdrohungen, wie das bei mir der Fall war, sondern es sind ja auch diese Nadelstiche die ganze Zeit. Das nervt einfach, das geht echt auf den Geist. Und man muss für sich herausfinden, wie werde ich damit fertig? Also wie kann ich ruhig schlafen und wie kann ich irgendwie trotzdem noch Spaß an der Sache haben? Weil ich glaube, ohne Twitter geht's halt auch nicht. Wie kann ich es für mich benutzen? Ich könnte ja auch sagen, das machen Kollegen ja auch, ich habe zwar einen Account, ich finde jeden Journalisten, jede Journalistin, die keine Ahnung von Social Media hat, das geht 2019 nicht mehr, das finde ich völlig absurd. Aber man muss da nicht mitmachen. Man muss es kennen, man kann es konsumieren, man muss da nicht mitmischen. Wenn man sich entscheidet, mitzumischen, muss man eben entscheiden, wie man es macht und wie es für einen am besten funktioniert. Und so funktioniert es für mich am besten. Aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, du bist wahnsinnig, warum machst du das? Warum tust du dir das an? Mir hilft das. Und für mich geht die, also ich habe die Erfahrung nicht gemacht, dass diese Rechten, die ich ja auch ständig an der Backe habe, dass sie diese Aufmerksamkeit wollen, sondern die haben irgendwann keinen Bock mehr. Die blocken mich. Und die lassen mich auch in Ruhe, weil die Reaktionen meiner Follower wiederum denen so auf die Nerven gehen, dass sie dann echt ablassen. Und deswegen mache ich das.
Also indem sich die anderen mit dir, mit deiner Meinung solidarisieren, helfen sie dir. Also diese Crowd, die da dahinter steckt, das ist vielleicht die Lösung.
Ja, es ist nicht nur das Solidarisieren, das natürlich auch, aber da ergeben sich dann auch noch mal andere Diskussionen und also ich lese das auch gar nicht mehr alles, sonst käme ich ja zu nichts, das ist wirklich viel. Aber irgendwann, glaube ich, denken die Spinner dann auch, ja okay, hier ist auch nichts mehr zu holen und wir haben vielleicht auch noch ein Leben nebenbei und ja, lass uns dann einfach mal sein.
Vielleicht. Bist du juristisch vorgegangen gegen manche von diesen Menschen?
Ja, also es gab eine Anfrage von Hate Aid, die sind, glaube ich, vor 2 Wochen jetzt offiziell, haben die gestartet. Die haben mich damals angesprochen und ich war noch so unschlüssig, ob ich es machen soll oder nicht. Und die haben dann für mich angefangen, diese Tweets zu scannen, weil ich dadurch, dass ich relativ früh stumm geschaltet habe, um mich davor auch zu schützen, gar nicht so viel gelesen habe. Also die krassesten Drohungen kenne ich mittlerweile. Weil Hate Aid die eben für mich durchscannen und dann schicken die mir halt Screenshots und fragen, sollen wir gegen die oder den vorgehen. Es sind auch ein paar Frauen dabei. Genau, und dann machen die das und sind relativ erfolgreich. Das ist echt die gute Nachricht. Also es ist viel mehr justiziabel und durchsetzbar, als ich das vorher gedacht hätte. Die Schwelle ist viel niedriger, als ich dachte. Wobei das aber auch, im Moment liegt das noch in Hessen und in Hessen sind die Behörden geschult. Das kommt immer aufs Bundesland an. Absurderweise schulen Twitter und Facebook die Behörden. Ja. Und in Hessen ist das schon passiert und deswegen ist man da relativ fix und fackelt da wohl auch nicht so lange. In Berlin muss es eine Katastrophe sein, nach allem, was ich gehört habe.
Mhm. Bist du gegen deine Hater vorgegangen? Hast du irgendwas gemacht, Raphael?
Nee, das war es mir nicht wert. Mhm. Ich fand es so absurd alles. Also ich meine, ich stehe weiterhin zu dem Text und ich fand so viel Kritik, weil es war so unfundiert. Es kam ja noch dazu, dass der Text hinter einer Paywall war. Das heißt, ganz viele hatten noch nicht gelesen, was ich da geschrieben habe. Und auch, was du sagst, dass ich dem eine Bühne geboten habe. So, das war ja ein Vorwurf, der immer wieder kam, den ich überhaupt nicht annehmen kann. Es wurde immer gesagt, ich hätte ihn da, hätte Zitate von ihm nicht eingeordnet. Aber der Text hat über 30.000 Zeichen. Also da ist nichts, was nicht eingeordnet ist durch diese riesige Reportage, die ich geschrieben habe. Und ich hätte mich total gerne darüber unterhalten. So, wie kann man über Rechte schreiben? Kann man über sie schreiben? Das ist super wichtig, dass wir darüber reden. Aber Twitter ist halt nicht der Ort und die juristische Auseinandersetzung auch nicht. Und ich freue mich, wenn es dazu Fragen gibt. Ich will da weiter darüber nachdenken. Ich glaube auch, es wurde genug darüber geschrieben. Wir haben mittlerweile alle verstanden, wie die AfD funktioniert. Und trotzdem muss man sie halt weiter beobachten. Und man muss nicht einfach Zitate von denen in die Welt blasen, aber muss man sie analysieren? Ja, klar. Was da dann passiert ist, ich habe das im Nachhinein gedacht. Ich habe auch viel aus Chemnitz berichtet, während dieser unsäglichen Tage. Und irgendwann während dieses Shitstorms habe ich gedacht, das fühlt sich genau so an, was hier passiert. Also wenn man auf einer Nazi-Demo steht und von Nazis angebrüllt wird oder ob man sein Handy aufmacht und hunderte von Leuten brüllen einem ins Gesicht, dass man irgendwie Nazi ist, was damit einem passiert, ich fand das total das Gleiche. Und das hat mich so schockiert, dass einfach, dass sich dann so ähnelt, die Methoden.
Hast du dir dann Hilfe geholt von irgendwo oder bist du dann damit alleine im Prinzip geblieben? Oder gab es aus der Crowd auch irgendwie auch Zuspruch?
Und, das Gute war, dass ganz viele Kollegen, bevor der Shitstorm losging, schon geschrieben hatten, Raphael, toller Text. Also so die Leute, die sich viel mit der AfD beschäftigen, in den großen Medien, die hatten mir alle schon gesagt, so, hey, Raphael, toller Text, gut gemacht. Und während es dann losging, riefen ganz viele an und schrieben und so. Und das war auf jeden Fall wichtig, das zu wissen, ja, okay, ich habe keine Scheiße gebaut. Also die Leute, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen und den Text gelesen haben, verstehen, was ich da gemacht habe. Und ganz viel, was da halt an Hass kommt, ist nicht fundiert, sondern ist halt aufgehetzt. Dann ist halt, da sind halt die Leute, die entweder dann Böhmermann folgen und jetzt auch nochmal Böhmi gefallen wollen oder irgendwem. Und es ist da eigentlich ganz viel um so Selbstbestätigung und um so eine, ich gehöre auch zur Gruppe und ich bin noch linker. Und dann ging es eigentlich nur darum, wer am linkesten ist. Und ich war auf jeden Fall nicht mehr links. Und das, ja, es war absurd.
Also wenn ich das noch anfügen darf, dieses Solidarisieren, das ging bei mir auch erst richtig los, als wirklich große Accounts draufgesprungen waren. Ne? Und vorher lief das viel über... Bin ich das? Nee. Vorher waren das DMs. Also da haben mir Leute persönliche Nachrichten geschrieben und auch geschrieben, ich würde es gerne öffentlich machen, aber dann habe ich die auch Alarmhals. Mhm. Und das kann ich auch verstehen.
Ja, genau. Also das kommt noch dazu. Später kamen ein paar Leute und sind aus der Deckung gekommen und haben gesagt so, ja, blöder Tweet, aber das ist ein stabiler Text. Und das hat total gut getan. Und denen bin ich unglaublich dankbar, diesen Leuten, die den Mut hatten, das zu machen. Aber ja, genau, es kamen diese Nachrichten so, ich habe richtig Angst, jetzt nochmal ein Stück über einen AfD-Politiker zu machen, weil ich fühle mich richtig eingeschüchtert. Und dann frage ich mich halt so, kann das denn richtig sein, dass Journalisten so eingeschüchtert werden, dass sie nicht mehr ihren Job machen können?
Naja, die Frage, die über all dem schwebt, ist man, die man dir auch, man hat dir ein Stück weit auch das, was ich gelesen habe, Naivität vorgeworfen, dass du zwar den Politiker begleiten wolltest, aber dass zu naiv an die Sache herangegangen bist, ohne zu wissen, worauf du dich letztendlich einlässt. Und die Frage, die sich über all dem stellt, auch über den Hate-Kommentaren ist, redet man mit den Rechten? Ne? Das, was ich dich, Tarek, auch gefragt habe, wie geht man damit um? Spricht man mit denen? Wenn man mit denen spricht, bietet man eine bestimmte Bühne denen? Kuschelt man mit denen? Macht man sie salonfähig? Es geht ja auch um die Berichterstattung im Fernsehen. Wie macht man? Ich habe hier drei Journalisten, mit mir sind es vier Journalisten sitzen. Wie machen wir das am besten?
Also ich glaube, ja, natürlich müssen wir mit denen reden, weil wir müssen sie verstehen, wenn wir sie...
Sollen wir mit allen Radikalen reden?
Jetzt nehmen wir, also, ja. Vielleicht, also ich glaube, ja, man muss mit denen reden, aber ich glaube, zum Beispiel Talkshows sind kein Format dafür. Ich glaube, es hilft nicht, Leute in eine Talkshow zu setzen, weil da können die dann wie Höcke damals das Fähnchen aus der Tasche ziehen und das da hinlegen und dann kriegt man das nicht mehr unter Kontrolle. Und ganz oft, finde ich, haben Talkshow-Moderatoren so eine Situation nicht unter Kontrolle. Ein ausgeruhtes Stück zu machen und hinzufahren, lange jemanden zu interviewen und das dann nachhinein aufzubereiten, müssen wir machen. Ich meine, der Verfassungsschutz hat sehr lange nicht richtig seinen Job gemacht und dann liegt es halt bei uns, die Informationen zutage zu fördern und dafür müssen wir die aber treffen. Alles andere würde, glaube ich, nicht gehen. Aber ich sehe auch, du hast eine andere Meinung zu Talkshows.
Also ich finde eine Antwort auf die Frage, wie wir mit denen umgehen sollen, total schwierig. Ich bin im Hauptstadtstudio zuständig für die AfD. Das heißt, ich treffe mich auch mit Leuten aus der AfD für Hintergrundgespräche, auch zu zweit. Also ich kenne das, was du gemacht hast, aus eigener Erfahrung. Und also jedes Mal, wenn ich einen Beitrag im Fernsehen gemacht habe, ich habe vor 2 Wochen ein Journal gemacht über die AfD nach dem Kiffhäusertreffen. Es gibt auch im Freundeskreis, wirklich enge Freunde fragen mich dann jedes Mal, muss das sein? Findest du, muss das wirklich sein? Ich finde ja. Ich finde, man muss differenzieren, man muss jedes Mal überlegen, ist das ein Stöckchen, über das wir springen müssen oder nicht? Ist das ein Thema, über das wir berichten müssen oder nicht? Aber also ich arbeite für einen öffentlich-rechtlichen Sender. die sind demokratisch gewählt, die sind Oppositionsführer. Das ist die größte Oppositionspartei im Bundestag. Die werden total abräumen diesen Herbst in den drei Bundesländern im Osten, in denen gewählt wird. Und ich finde, dadurch, wenn wir nicht berichten würden, würden wir es auch als ein Stück Normalität akzeptieren, was da gerade passiert bei denen. Und was auch noch dazu kommt, noch sind die nicht als rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsschutz. Es gibt Teile als Verdachtsfall, der Flügel, die junge Alternative, die werden beobachtet. Es gibt auch die Ankündigung, zumindest in Brandenburg, den Wahlkampf da sehr genau zu beobachten, weil Andreas Kalbitz, der Spitzenkandidat, zusammen mit Höcke den Flügel quasi anführt. Aber noch sitzen die im Bundestag und gelten nicht als extremistisch. Man muss da Unterschiede machen. Ja? Aber ja, ich finde, wir müssen darüber berichten, wir müssen es einordnen. So, das ist unsere Aufgabe.
Ich würde eine Sache gerne ergänzen, und zwar im Moment stellt sich für mich noch gar nicht so stark die Frage, wie gehen wir mit Rechten, Rechtsextremismus, mit der AfD und Co. um. Ja, darüber müssen Medienschaffende sich Gedanken machen. Aber bevor das passiert, würde ich mir mal wünschen, dass sich Medienschaffende erstmal vor die eigene Tür gucken. Weil die Tatsache, wie Medienschaffende über Menschen, die diskriminiert werden, in Deutschland berichten, ist für mich so ein, also dadurch erklärt sich auch der Erfolg von AfD und Co. Also öffentlich-rechtliche fragen heute noch, ob der Islam zu Deutschland gehört. Also da wird mir schlecht. Und dann wundert man sich, wenn Menschen in Chemnitz den Hitlergruß zeigen und versteht nicht die Verbindung. Wenn ich sehe, wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte in journalistischen Berufen aktiv sind, dann sind das unfassbar wenig. Nicht, weil sie das nicht drauf haben oder da keinen Bock drauf haben, sondern weil sie da gar nicht erst reinkommen. Weil die entscheiden, oft einfach Menschen sind, die Rassismus, Sexismus, Homo, Trans, Interfeindlichkeit und andere Diskriminierungen einfach reproduzieren aus ihren Privilegien heraus. Das heißt, es braucht einfach mehr und diversere Medienschaffende, damit, und da sind wir gerade noch im Moment, reproduzieren auch klassische Medien Ismen noch so unfassbar hart, dass sich wirklich niemand wundern sollte, wenn halt da ein paar Kanonen denken, die AfD ist geil, weil diese Ismen halt in uns allen drinne sind, also auch in mir, auch ich verhalte mich gegenüber nicht weißen Menschen rassistisch. Das müssen wir uns alle eingestehen, weil sonst schaffen wir keine Struktur, in der von vornherein klar ist, das, was AfD und Co. machen, lehnen wir als Gesellschaft ab, weil wir als Gesellschaft auch Teil des Ganzen sind. Die AfD, das sind die Kirsche auf der Sahnetorte, aber die Sahnetorte sind auch die, die nicht die AfD wählen. Und da muss man ein bisschen futtern, damit die Kirsche zusammenfällt.
Ja, wobei ich finde, damit machst du es natürlich denen, die den Hitlergruß zeigen, ein bisschen leicht. Ne? Ich glaube, von der Frage, gehört der Islam zu Deutschland bis zum Hitlergruß, ist ein relativ weiter Weg noch.
Naja, aber wenn der Öffentlich-Rechtliche diese Frage über Jahre permanent immer wieder stellt, wenn der Verfassungsschutz beim NSU Akten vernichtet, wenn der Maaßen, der jetzt im ungarischen Fernsehen hockt und sagt, wenn so viele Araber gekommen wären, dann wäre ich nicht da gewesen, der vorher Verfassungsschutzchef war. Also sorry. Diese Strukturen, in denen Rassismen, auch bei der Polizei, Racial Profiling und. Also wenn ich unbefragt nach dem Ausweis gefragt werde und Hannelore sieht das, na was denken die? Die denkt doch nicht süßer Typ, die denkt, die sind eine Gefahr, die müssten hier raus. So, und wenn diese Strukturen nicht hinterfragt werden und nicht von ganz oberster Behörde mal klar gemacht wird, wie Behörden, wie Schulen, wie ein System aus Ismen quasi reproduziert wird, dann muss ich mich am Ende nicht wundern, wenn der Klaus denkt, Hitlergruß ist okay.
Nee, sorry, das sehe ich komplett anders. Und da würde ich mir echt mehr Differenzierung wünschen. Wenn der Öffentlich-Rechtliche fragt, gehört der Islam zu Deutschland, ist das echt eine andere Nummer als Hans-Georg Maaßen oder der Hitlergruß in Chemnitz oder geschredderte Akten vom NSU.
Das ist doch ein System von. Also das sind Bausteine. Rassismus passiert ja nicht nur einmal.
Nee, das ist ein Themenkomplex, aber das ist ein sehr unterschiedlicher Angang. Also nochmal, jemand, der in einem Kommentar oder in einer Reportage ein Thema aufgreift, das gesellschaftlich diskutiert wird, wie gehört er zu Islam, zu Deutschland oder nicht, da kann man ja die Meinung des anderen falsch finden. Es ist aber eine Frage der Herangehensweise.
Aber man kann die Frage nicht mehr 2019 stellen, sorry.
Du kannst doch niemanden, der einen Hitlergruß in Chemnitz zeigt, damit entschuldigen, dass jemand...
Ich entschuldige das nicht.
Naja, du verharmlos, wenn du sagst, der Weg ist nicht so...
Ich erkenne Verantwortung von öffentlichen Behörden, die ein System von Islamfeindlichkeit permanent und in allen Stellen reproduzieren. Und wenn dann Leute denken, dass das okay ist, dann muss man sich nicht wundern. Das ist meine Meinung. Warum das denn? Aber es ist doch nicht fatal. Fatal ist der Hitlergruß. Und immer noch zu fragen,
da sind wir uns einig.
Und immer noch zu fragen, ob der Islam dazugehört, das ist fatal.
Nein, das finde ich nicht fatal. Die Frage ist, wie man das beantwortet und wie man da hinkommt.
Nee, das ist nicht fatal. Fatal ist der Rassismus, der behördlich in Deutschland aus allen Ecken rausgekotzt wird.
Ich finde, das ist eine Twitter-Diskussion. Das ist eine 280-Zeichen-Debatte zu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk fragt, gehört der Islam zu Deutschland und dann zeigt er den Hitlergruß, ja, das kommt davon. Das finde ich wahnsinnig verkürzt. Das finde ich unglaublich verkürzt.
Ich sage nicht, dass, wenn man einmal fragt, ob der Islam zu Deutschland gehört, dass dann Leute den Hitlergruß zeigen. Das habe ich nicht gemeint. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir in einem extrem rassistischen System leben in Deutschland, das auch durch Behörden oder auch durch Politik oder durch den Öffentlich-Rechtlichen auch an so welchen Stellen reproduziert wird. Und ich mich dann nicht wundere, wenn Leute denken, dass es geil ist, die AfD zu wählen, weil sie das permanent mitbekommen, dass es okay ist, Menschen, die nicht weiß sind, beschissener zu behandeln. Schon immer. Und dazu brauche ich nicht seit 2015 die AfD für. Das wusste ich auch schon vorher aufgrund meiner Lebensgeschichte. Ganz einfach.
Das ist wahrscheinlich genau diese Frage nach Framing, die so viel geführt wurde. Ein Vorwurf, der ja dann auch kommt. Mhm. Der Vorwurf wurde auch mir gemacht, ich würde irgendwie das Framing der Rechten übernehmen. Funktioniert bei Nifo einfach nie.
Achso, du musst das sehen.
Ne, passt schon. Ja. Genau. Also ich glaube, dass ja die Frage so ist, so eine Frage schon ein Framing oder nicht? Wenn man die Frage stellt, ist es schon ein Framing oder nicht? Ich glaube, das ist nicht das Panel, auf dem wir diskutieren werden, aber es ist auf jeden Fall eine Frage... Die beantwortet werden muss.
Hm. Haben alle gehört, was du gesagt hast?
Keine Ahnung.
Aber das habe ich so ein bisschen erhofft, dass sich hier eine Diskussion entwickelt zwischen Journalisten. Ich glaube, so leicht übersetzen, klar ist es eine verkürzte Twitter-Diskussion, gebe ich dir recht.
Ich bin aber zum Glück auch gar nicht auf Twitter. Also Twitter ist auch für mich nicht.
Aber schon ein bisschen verkürzt. Ich glaube, was die neuen deutschen Medien machen, hier so ein Werbeblog, die neuen deutschen Medien machen und versuchen zu machen seit 10 Jahren, ist, dass die Redaktionen vielfältiger werden, dass man guckt, dass nicht nur bestimmte Menschen in den Redaktionen sitzen, dass es in den Redaktionen so aussieht wie auf der Straße so in etwa. Und so wie du sagst, die Menschen sind da, ne? Die wollen auch mitarbeiten und dadurch wird diese Perspektive vielfältiger. Dass bestimmte Ismen reproduziert werden, glaube ich schon. Die Frage ist, was wir tun können, damit es nicht so ist. Indem mehr Menschen mit Migrationsgeschichte in den Redaktionen sitzen, da wird es schon anders aussehen. Die Frage, die ich hatte, war ja auch, weil du sagst, ja, man muss mit den Rechten reden, man muss ja auch deren Argumentationen kennenlernen. Die Frage ist, wenn man eine Reportage über sie schreibt, macht man sie nicht zu nett, zu menschlich?
Ja, das war mir auch den Vorwurf, der auch gemacht wurde. Also ich glaube, es gibt 2 Antworten darauf. Ein Vorwurf war, dass ich ihn fair behandelt habe. Mhm. Und dann habe ich mir die Gegenfrage gestellt, so was ist denn die Alternative, ihn unfair zu behandeln? Aber welchen Mensch behandle ich denn unfair? Ich wüsste nicht wen, also so, das müsste schon ein ziemliches Schwein sein, den ich unfair behandle. Und ich finde, ich bin nicht der Mensch, der andere unfair behandeln will. Und ich finde, in dem Augenblick, wo man jemanden unfair behandelt, dann entmenschlicht man ihn auch ein Stück. Und ich finde, das ist eine Rampe, die ich nicht hinunterschreiten will, weil die endet irgendwo, wo ich nicht hin will. Dann, das ist, ob man so jetzt vermenschlicht und ob man zu weich mit ihnen umgeht, das ist dieser Home-Story-Vorwurf. Gibt es. Es gibt Home-Stories über Rechte. Und jetzt bin ich, glaube ich, der Falsche, der entscheidet, ob meine Geschichte eine Home-Story ist. Ich war nie bei Frohnmeier zu Hause. Ich weiß nicht mal, wie seine Frau heißt. Es hat mich nicht interessiert. Also wir haben tagelang über Politik diskutiert und ich war hier und da mit ihm auf Veranstaltungen und so. Ich würde nicht sagen, dass ich eine Home-Story geschrieben habe, aber das müssen dann Sie und ihr irgendwie für euch entscheiden. Aber natürlich gibt es Home-Stories und die werden auch in großen Magazinen gedruckt. Und das ist natürlich eine Katastrophe.
Hättest du deine Reportage nochmal geschrieben nach all dem?
Zeile für Zeile.
Ja, okay. Aber nicht so getwittert, angetwittert wahrscheinlich.
Genau. Also ich meine, der Tweet war dumm. Ich habe das auch schon irgendwie oft öffentlich gesagt, aber es tut mir total leid für alle, die in Deutschland von Rassismus betroffen sind und dann durch diesen Tweet die das Gefühl hatten, da ist ein weiterer Journalist, der jetzt mit der AfD kuschelt. Und deswegen das Gefühl hatten, so die Medien kippen noch mehr um. So, wenn sich da jemand bedroht gefühlt hat, dann tut mir das super leid, weil das das Letzte ist, was ich möchte. Aber es war halt ein dummer Tweet, von dem ich dann distanziert habe. Und
ja, die Frage ist, kuscheln die Medien mit der AfD? Ist so ein bisschen das, geben wir zu viel Aufmerksamkeit in Anführungszeichen den Tätern, auch den Hatern im Internet und zu wenig Aufmerksamkeit den Opfern, den Leuten, die tatsächlich davon betroffen sind, den Leuten, die dann auf der Straße von den Polizisten nach dem Ausweis ständig gefragt werden.
Ich glaube, dass wir immer noch am Anfang stehen. Also wir haben uns in Deutschland so lange in dem Irrglauben gewogen, wir haben hier das Schlimmste von diesem Land aus ging das schlimmste Verbrechen in der Geschichte der Menschheit. Das passiert uns nicht nochmal. Ja, wir hatten ja auch einfach ewig keine Rechtspopulisten im Bundestag sitzen, und die mal versucht haben, irgendwie groß zu werden, die sind dann relativ schnell auch wieder untergegangen, ne? Also Republikaner und so weiter. Ich glaube, dass wir, ich sag's mal anders, ich bin jetzt 41, ich bin Journalistin, seitdem ich 20 bin, in unterschiedlichen Redaktionen, und ich habe nie so nachdenkliche und auch so selbstreflektierende Konferenzen erlebt wie in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Also es ist nicht so, dass wir in den, so lese ich das immer auf Twitter und höre das auch wirklich immer noch im Freundeskreis, es ist nicht so, dass wir da sitzen und uns die Hände reiben und sagen, super geil, gestern wieder eine tolle Quote gehabt wegen der AfD. Ja? Sondern wir machen uns auch Gedanken. Wir stecken mitten, das ist bei dir auch gerade angeklungen, mitten in dieser Debatte, Haltung, Meinung, wie sehr kann ich mich von mir selber distanzieren, wenn ich berichte. Also es gibt ja absurde Diskussionen. Die NZZ hatte letzte Woche einen Kommentar, ob Journalisten überhaupt wählen gehen dürfen. Journalistinnen, ja, das war ernst gemeint, und der Kommentator ist der Meinung, nein, dürfen wir nicht. Das ist eine totale Pillepalle, also völliger Quatsch. Aber die NZZ neigt ja im Moment öfter dazu. Wir haben die Antwort noch nicht gefunden, und ich glaube, wir werden sie auch nie finden. Also ich kann nur sagen, das, was ich erlebe, sowohl in meiner Redaktion als auch, ich bin mit vielen Journalistinnen und Journalisten befreundet, auch in anderen Redaktionen, was die mir erzählen, es gibt eine große Nachdenklichkeit. Es gibt immer wieder die Frage, auch in einer großen Runde, die dann diskutiert wird, sollen wir es machen oder sollen wir es nicht machen? Aber grundsätzlich ist bei uns zumindest die Einstellung, das darf man auch nicht vergessen, wir sind öffentlich-rechtlich. Und wir werden von den Leuten bezahlt, und wir werden auch von Leuten bezahlt, die die AfD wählen. Und ich fahre zu den Parteitagen. Das sind nicht nur Rechtsradikale, die wählen. Ich kenne auch AfD-Wähler. Das sind nicht nur Rechtsradikale. Und das sind Leute, die dem auf den Leim gehen. Ja? Oder das sind Leute, die völlig falsche, meiner Ansicht nach, Entscheidung getroffen haben. Das ist meine Art von Protest gegen die Parteien, die ich vorher gewählt habe. Ja. Aber nochmal, für uns ist klar, wir müssen berichten. Wie wir berichten, ja, da sind wir noch mittendrin im
Prozess. Kommt diese Nachdenklichkeit nicht ein bisschen spät?
Naja, die Nachdenklichkeit resultiert natürlich auch aus den Fehlern, die wir gemacht haben. Ne? Die mussten wir erst mal machen. Ja, aber klar, ich sag ja, wann haben wir angefangen, Pegida ernst zu nehmen? Und das hängt, würde ich auch sagen, mit meinem Lieblingsthema zusammen. Identitäre, Pegida, AfD, die spielen die sozialen Medien. Wir haben es ja jetzt an der CDU zuletzt mit Rezo gesehen, im Vergleich zu anderen Parteien fantastisch. Und auch das fehlt immer noch, auch in den Medienhäusern, die vernünftige Einschätzung, wie wichtig das Netz ist. Und auch deswegen haben wir es verpennt. Wir haben da ganz viel verpennt. Wir haben da einen Trend verpennt, und wir haben verschlafen, wie groß das ist. Wir haben auch Pegida am Anfang unterschätzt.
Aber da merkt man doch das, was ich gesagt habe, dass Medienhäuser nicht divers sind. Weil ich habe Pegida nicht verpennt. Also ich habe auch nicht die AfD verpennt. Ich habe von Anfang an geschnallt, was da passiert und warum das passiert, weil das Problem Rassismus ist und dieses Problem schon immer da war und einfach nicht so thematisiert wird, wie ich es mir als betroffene Person wünschen würde. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn bei Anne Will oder bei ein paar anderen Leuten ein diverseres Team hockt, dann würde man vielleicht auch ein paar Fragen nicht mehr so stellen, weil sie reproduzieren und eben nicht dazu beiführen, dass man objektiv Bericht erstattet, weil da ein großer Unterschied ist.
Ja, da schaffst du gerade einen Widerspruch zu mir, den es nicht gibt. Mein Widerspruch ist nur der, dass der Weg von öffentlich-rechtlicher Berichterstattung zum Hitlergruß weiter ist, als du es darstellst, um das nochmal klarzustellen.
Das hatten wir jetzt geklärt. Ich war jetzt gerade bei dem Spruch, dass Pegida JournalistInnen überrascht hat. Das finde ich interessant, weil das zeigt halt, wer in den Häusern halt hockt. Zu wenig Menschen, die davon betroffen sind, weil ich glaube, niemand, der POC ist oder schwarz ist, hat Pegida unterschätzt. Man dachte einfach nur, krass, die Kacke geht einfach noch weiter und bekommt andere, nicht mal neue, aber einfach andere Dimensionen.
Ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, dass Pegida unterschätzt wurde. Also so, ich glaube, wenn irgendwo anders 20.000 Leute demonstrieren oder 5.000, sei es Ende Gelände, sei es irgendwie ein Bündnis gegen Rassismus, dann rennen da nicht alle Hauptstadtjournalisten hin und halten jeden Mikro vor die Nase, sondern Pegida wurde massiv überschätzt. Das waren nur 20.000 Leute, die halt ja jeden Montag auch in der Kälte auf die Straße gegangen sind, aber die haben so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann aber auch zu sagen, dass das sofort klar, dass es Rassisten waren. Also ich war sehr viel und sehr oft bei Pegida und ich habe einen älteren Herrn lange begleitet, der am Anfang noch von Flüchtlingen redet und von so diffusen Ängsten, mir aber eigentlich nur sein schönes Dresden zeigen wollte und hat mir dann sehr oft seine Stadt gezeigt. Und beim nächsten Mal waren das dann irgendwie schon alles Muslime und beim nächsten, übernächsten Mal waren es alles nur Terroristen. Also jemand, der einfach ganz krass bei Pegida indoktriniert wurde. Und da einfach zu sagen, das sind alles Rassisten, finde ich zu einfach. Ich glaube, dass auch viel Ostbiografie spielt da rein, viel Verunsicherung, viel Wut. Und ich glaube, wir helfen uns selbst nicht, wenn wir dieses Phänomen Ostdeutschland so einfach lesen, dass es alles Rassisten sind. Ich glaube, ich fand eigentlich die Idee gut, dass die auch eine Migrationserfahrung haben, weil sie ihre Heimat verloren haben. Das habe ich habe 2 Jahre da viel gearbeitet, habe ich da viel erfahren. Also ich glaube, wir machen uns zu einfach. Und ich würde dir aber total zustimmen, dass wir sagen, wir geben den Rechten viel zu viel Aufmerksamkeit und Geschichten, die Opfer, oder vielleicht müssen auch Migranten nicht mal als Opfer auftreten, sondern irgendwie in anderen Positionen kommen, viel zu kurz. Also das sehe ich total so. Es gibt immer noch unglaublich viele Angriffe auf Menschen mit Migrationshintergrund. Ich lese gerade wieder Sachen zu Plauen, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber da wird immer ein Haus niedergebrannt, in der Roma-Familien leben. Das ist irgendwie so absurd kommt mir das vor. Ich denke mir so, warum hat das noch niemand recherchiert, wer denn immer so Häuser da anzündet? Aber anscheinend ist der Weg nach Plauen zu weit oder so, aber stellt euch mal vor, irgendwie Migranten würden immer das Haus von Deutschen anzünden. Dann wäre aber irgendwie die Kacke am Dampfen. Also ich glaube, da ist ganz viel dran, dass wir zu wenig über diese Seite der ganzen Gleichung berichten.
Na, wir stumpfen auch ab, ne? Das muss man sagen. Also wenn du jetzt guckst, wenn ein Schiff im Mittelmeer sinkt mit Flüchtlingen an Bord, wo das mittlerweile auf den Seiten auch stattfindet, das war vor 3-4 Jahren auch noch anders.
Ich sehe so interessierte Gesichter und ich glaube, das wäre so ein bisschen unfair, wenn ich hier nun das Fragen stellen dürfte und sie oder ihr nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass sie einfach sich zu Wort melden, diejenigen, die was zu sagen haben, sei es ein kurzes Statement oder eine kurze Frage. Kurz vorstellen, davor wäre nicht schlecht. Und hier, und Nhi Lee hat gesagt, sie würde dazukommen, unsere Slammerin, dass sie auch ihre Fragen beantworten kann. Stille. Doch, da ist eine Frage ganz hin. Ich weiß nicht, geht es ohne Mikro oder?
Ich hoffe, könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja, also mein Name ist Susanne Schulz, ich bin Autorin und tatsächlich bin ich doch noch mal in ein bisschen, aufgeregte Debatte reingerätscht. Und zwar diese Frage, wie viel hat denn jetzt sozusagen das öffentlich-rechtliche Medien, gehört der Islam zu Deutschland, sagen bis Leute, die sich dann berufen für den Hintergrund zu machen. Und ich finde, das hat schon ziemlich viel miteinander zu tun. Und ich will jetzt einfach ein konkretes Beispiel für Neukölln geben. Und zwar, also hier in Neukölln ist ja eine der sozusagen der rassistischen aufgeladene Debatte, diese Clan-Debatte, wo sozusagen, also in diese, sagen wir, in die Dämonisierung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe schlagen eigentlich die meisten Parteien rein. Die AfD macht sozusagen hier im Bezirksparlament da soll man sagen, die hetzen eigentlich nur gegen die Muslime, aber auch CDU, SPD, FDP. Über diese Klan-Debatte tragen sie total dazu bei, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe dämonisiert wird und dann sozusagen kommen so öffentlich-rechtliche Medien, wie zum Beispiel das ZDF, machen eine Doku über Herrn Köln, wo es sogar an eine rechte Anschlagsidee gibt. Also das ist auch nicht neu, dass es sozusagen rechte Gewalt gibt. Trotzdem wird dann nur berichtet über die usegefährlichen Clans. Und natürlich ist es kein Problem, irgendwie sich zu fragen, wie kann man organisierte Kriminalität bekämpfen. Aber mit einer bestimmten Art, wie da sozusagen so eine Mischung aus, sagen wir, Vorurteilen und Entertainment betrieben wird, was aber eine bestimmte Bevölkerungsgruppe krass stereotypisiert und stigmatisiert, das nützt auf jeden Fall, das merkt man im Besitz wieder, das nützt ganz klar den Rechten. Und ich finde auch, da kann man sehen, das ist ein ziemlich gleitendes Bild. Das ist nicht so, es gibt die böse AfD, die Muslime hasst und alle anderen versuchen, sich zu distanzieren. Nein, da sieht man so ein ganzes Panorama von sozusagen von Meinungen, die aber ziemlich gleich miteinander übergehen. Also das wollte ich nur mal als lokales Beispiel geben, weil ich es auch wohlfeil finde, immer alle Schuld auf die AfD abzuschieben. Und dann habe ich jetzt, das war jetzt eher so ein bisschen polemischer Kommentar vielleicht, dann habe ich tatsächlich noch eine Nachfrage, vielleicht könnte ich da ein bisschen was zu sagen. Ich fand es sehr spannend, dass zu Fragen von Hate Speech, Twitter und Facebook tatsächlich sozusagen die Behörden trainieren. Vielleicht könntest du ein bisschen mehr darüber sagen, weil das ja auch rechtliche Fragen sind und das tatsächlich ziemlich überraschend, dass das jetzt die Mitarbeiter von diesen Firmen sind. Genau, mhm.
Ja, da geht es tatsächlich auch darum, den technischen Zugang zu erklären. Also das sind, muss man sich vorstellen, Polizeibeamte, Leute in Staatsanwaltschaften und so weiter, die selber eventuell auch noch gar keinen Facebook-Account haben, keinen Twitter-Account und denen das System erstmal erklärt wird. So, und die haben auch, ich weiß, bei Facebook gibt es einen Menschen hier in Deutschland, der ist abgestellt dafür, der ist Ansprechpartner für diese Staatsanwaltschaften. Das heißt, die begeben sich mit denen in Workshops, zeigen denen erstmal tatsächlich, wie das alles funktioniert und geben denen, wie soll ich das sagen, ich glaube, es ist auch so ein Prozess, also IP-Adressen rausgeben wird ja sehr ungern gemacht, das wird jetzt allmählich auch ein bisschen aufgeweicht, angeblich behaupten die Plattformen. Ich merke gerade, dass es sehr schwierig ist, persönlich. Aber genau, die setzen sich mit denen zusammen und erklären denen erstmal, wie das überhaupt funktioniert. Und stehen eben zur Verfügung, wenn es da nochmal Nachfragen gibt. Aber also die juristischen Fragen, so klar, die spielen da keine Rolle. Ja, aber.
Ich heiße Linda Sahib, ich bin auch Journalistin und ich habe auch bei dem Bayerischen Rundfunk volontiert und war Autorin bei Jan Böhmermann und jetzt Aktivistin, jahrelang bei einem neuen Studium, habe ich noch ein Hate-Speech-Movement. Und ich sage das, weil ich das jetzt auch in der Debatte so ein bisschen gemerkt habe, was mir sehr aufgefallen ist in diesen verschiedenen Positionen auch, dass es eine sehr starke Gier gegen die Debatte ist oder geworden ist oder ich weiß auch nicht. Es gibt irgendwie, also entweder man ist irgendwie, hat einen Menschen mit Migrationsgeschichte und muss diese Perspektiven irgendwo einbringen oder sie ist irgendwie nicht da. Also mir ist irgendwie aufgefallen, dass es auch mit der MeToo-Debatte irgendwie sehr stark irgendwie, ja, verschiedene Lager gibt und irgendwie das Rassismus-Thema betrifft nur die einen und die anderen und irgendwie kommen wir da, habe ich das Gefühl, überhaupt nicht weiter, weil das insgesamt die Debatten so mir gegen ihr geworden ist und auch was Journalistinnen angeht, habe ich so das Gefühl. Und klar braucht eine diversere Redaktion und Medien insgesamt. Aber ich glaube, wir brauchen auch mehr das Verständnis, dass es alle angeht, ob jetzt irgendwie mit Migrationsgeschichte oder nicht. Also ich habe auch keinen Bock, immer die Migranten zu sein. Ja. Das mal anmerken.
Vielleicht kann ich noch kurz was zur Forschung sagen oder im Allgemeinen zum Thema. Wem man da die Verantwortung gibt. Ich glaube, also ich mache Medienforschung nicht nur zu Hate und Internetphänomenen, sondern eben auch vor allem viel Recherche zu Rechtsextremismus. Und eben war ja dann noch so die Frage, wer ist da eigentlich in Verantwortung, die Gefahr als solche zu erkennen? Und klar ist oftmals so, dass vor allem Menschen mit People of Color, schwarze Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund das immer schon früh gemerkt haben. Aber wenn wir halt dann nur so diese Binarität nachgehen, dann heißt ja, die sind in Verantwortung, das halt irgendwie anzusprechen. Aber im Endeffekt ist ja die Gesamtverantwortung von der Zivilgesellschaft. Und ich würde doch nicht unbedingt sagen, dass es dann nur durch Erfahrung, also nur weil man von Rassismus betroffen ist, dass man dann sich dafür einsetzen sollte, sondern im Endeffekt, selbst wenn man nicht davon betroffen ist, sollte es einen ja trotzdem tangieren im Endeffekt. Und das hat viel mit auch Ideologiekritik zu tun, um auch zu sagen, ja, wir sehen jetzt, was Rechtsextremismus in unserem Land macht. Wir müssen das anerkennen, egal ob wir jetzt persönlich Konsequenzen von rechtsextremistischer Ideologie haben würden oder nicht. Und da würde ich halt sagen, ja, klar, die halt betroffen sind, die leisten da ihre Arbeit, aber auch wenn man nicht betroffen ist, sei es von Rassismus, was ja sehr präsent dann ist, sollte man da trotzdem sagen, ja, aber ich mache mich trotzdem stark dagegen. Das ist ja auch der Sinn von Hate Speech im Endeffekt. Selbst wenn man nicht von Hate betroffen ist, sollte man ja trotzdem Counterspeech betreiben. Deswegen würde ich da auch sagen, ja, ich will da nicht nur immer die Migrantin sein, die sagt, ich bin jetzt dagegen, weil ich rassistisch betroffen bin. Ich bin dagegen, weil ich für eine offene Gesellschaft eintrete. So sollte es ja sein dann.
Weitere Fragen da hinten.
Ich habe gleich mal eine Frage zu den Projekten gegen Rechtsextremismus. Also hast du da Projekte gegen türkische Nationalisten und Rechtsextreme, also die Frauen Wölfe, stellen ja die größte Zahl an Rechtsextremisten in Deutschland. Die andere Frage ist, mir hat es nicht so gut gefallen, dass Rechte hier benutzt wurde, der Begriff, um eigentlich, denke ich mal, Rechtsextreme zu bezeichnen. Also ich wundere mich, dass vier Leute, die Journalisten sind, öffentlich beauftragt, da so nachlässig mit den Begriffen umgehen. Und das andere ist, die neue deutsche Medienmacher machen auch Projekte mit Kindern in der Schweiz zusammen oder mit Claim, da sitzen also Muslimkinder nahe Vereine drin. Und dann fragt man hier so, okay, darf man mit der AfD kuscheln? Wenn man einen Bericht schreibt, ist man dann nicht schon Mittäter. Also finde ich ein bisschen verlegen.
Wer möchte?
Wer möchte?
Also. Ja, vielleicht auch zu der ersten Frage mit den grauen Wölfen. Ich würde jetzt, was sind da jetzt die Daten, dass das die meisten Rechtsextremen ausmachen? Also ich will jetzt auch kein unbedingtes Ranking machen. Woher, dass die grauen Wölfe die meisten Rechtsextremen in Deutschland? Also ich muss sagen, wenn es halt um so Zahlen geht, wo kommen die meisten Rechtsextremen her, dass ich auch nicht unbedingt immer nur auf die Verfassungsschutzdaten sagt, wenn halt sagt, ja, 16.000 Gewaltbereite, dass da auch immer noch Netzwerke dahinter stehen. Aber wo ich auf jeden Fall sagen würde, was anerkannt werden muss, dass es natürlich auch miligörisch-türkische Nationalisten gibt. Das ist auf jeden Fall auch ein relevantes Thema. Da gab es jetzt von Ronja Othmann einen guten Text darüber in der Taz, die halt auch gesagt hat, dass das Thema auch türkischer Nationalismus, dass wir da nicht die Augen vor verschließen sollten. Aber so ein Ranking den gegenüber zu machen, wo sind jetzt die meisten, finde ich nicht richtig. Ich finde es aber natürlich richtig, auf Nationalismus und Rechtsextremismus von jeder Art auch zu schauen.
Ich bin nicht bei den neuen deutschen MedienmacherInnen.
Aber Sympathisant.
Aber Sympathisant von erster Stunde an natürlich, bestimmt. Aber da gerade der Name Kübra gefallen ist und ich ein guter Freund von Kübra bin, möchte ich da nochmal sagen, also wer Kübra in eine Ecke drängt, sollte sich einmal bitte mit ihr unterhalten, bevor man so welche Aussagen trifft, weil Kübra einer der großartigsten, tollsten Feministinnen ist, die es in Deutschland gibt, die sich gegen Islamfeindlichkeit, genauso wie gegen Rassismus, gegen Queerfeindlichkeit einsetzt und all das widerspricht, was rechte RassistInnen von einer muslimischen Frau halten. Und deswegen High Five an Kübra, einer der tollsten Menschen, die in Deutschland leben. Auf der ganzen Welt leben.
Ja, und ich bin wohl eine öffentlich beauftragte Journalistin, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Deutsche Medienmacher werden ja auch öffentlich gefördert. Mit immer noch nicht ganz klar, wie viel Geld.
Doch, das ist nachlesbar. Also wenn Sie wollen, gehen Sie auf die Homepage der neuen deutschen Medienmacher. Das ist sehr transparent alles.
Ja, das interessiert mich. Also ich habe es.
Gehen Sie auf die Homepage, da steht alles.
Ich bin sogar leider wegen solcher Fragen sowohl von den neuen deutschen Medienmachern als auch von nohatespeech.de geblockt worden. Ich habe die Frage gestellt, die ich jetzt auch frage. Ist das Hate Speech? Könnte Sie überhaupt Hate Speech definieren und Hasskriminalität?
Was?
Also Hate Speech hat ja immer eine politische Dimension und da ist es auch wichtig zu unterscheiden, dass es halt funktionale Kommentare gibt und dysfunktionale Kommentare. Und das ist wie so ein Zeitstrahl und da kann man halt am Anfang sehen, da gibt es Trolling, Beleidigung und das Toxischste davon ist eben Hate Speech und Hate Speech hat halt immer eine diskriminierende Dimension, das heißt, es kann rassistisch sein, sexistisch, transfeindlich und so weiter und das bedeutet Hate Speech im Endeffekt, dass man, dass da auch immer eine Ideologie im Endeffekt dahinter steht. Also wenn ich halt sage, du stinkst und bist scheiße, dann ist das halt eine Beleidigung an sich, aber es hat halt nicht diese diskriminierende Dimension. Wenn ich aber sage, ja, ich muss jetzt auch keine Beispiele für diskriminierende Sprache bringen, das kann man sich ja selber auch denken, dann ist das eben Hate Speech. Und so geht es halt ineinander über, das ist halt Dysfunktionales, aber Hate Speech hat halt diese klare politische Dimension.
So, und ich füge da noch an, über Rechte reden, mit Rechten reden, weil ich es eben auch nochmal differenziert habe. Es gibt, wir reden ja in vor allem wegen Raphael heute, vor allem über die AfD. Und da gibt es Teile, die werden als Verdachtsfall eingestuft vom Verfassungsschutz und es gibt Teile, die sind ein Prüffall, was man ja, wenn man der Verfassungsschutzpräsident ist, nicht mehr sagen darf. Also ich glaube, dass wir die Differenzierung hier eben schon gemacht haben. Ich habe sie auch gemacht.
Und vielleicht noch ein paar Worte zur Muslimbruderschaft. Also 2011 habe ich in Kairo gelebt und das war halt einfach die größte demokratisch gewählte Partei dort. Und über die würde man halt genauso berichten wie über die AfD hierzulande. Dass die problematische Strömungen haben, ist außer Frage. Und dennoch treffe ich die doch und unterhalte mich doch mit denen, um zu verstehen, was die wollen.
Genau, noch kurz Lanze brechen für das No Hate Speech Movement, das Projekt der NDM. Dieses Projekt beschäftigt sich mit Hatern und mit Opfern, vor allem von Hatern auf beiden Seiten. Also auf entweder, also nicht entweder, rechts wie links, mittig, zentral, wie auch immer, liberal, also alle, die betroffen sind, weil dafür steht das Projekt. Ne? Also das ist ja nicht so, was zuvor wo manchmal gemacht wird, No Hate Speech Movement, dass man sie nur mit rechtsradikalen Kommentaren und rechtsradikalen Hatern beschäftigt, das stimmt nicht, auch mit linksradikalen. Aber vor allem stehen die Opfer im Mittelpunkt und dass man denen hilft. Genau, weitere Fragen? So, still, betreten. Dann frage ich einfach, welche Ratschläge ihr habt, um zurück auf unser Thema sozusagen, das Leitmotiv des heutigen Abends zu kommen. Wie gehen Medienschaffende mit Hate Speech um? Habt ihr Ratschläge? So der Reihe nach.
Ja, ich glaube, wenn man sich halt diese politische Dimension von Hate Speech anschaut und merkt, es sind diskriminierende Kommentare, dann muss man gleichzeitig auch wissen, ich bin wie so ein, oder die Person, die das abbekommt, ist wie so ein Trigger. Das hat ja Nicole eben auch gesagt, das ist einfach eine große Projektionsfläche im Endeffekt. Also all das, hast du gerade aufgezählt, all das, was du machst, wofür du stehst, wo du arbeitest, dass das die Leute komplett ausrasten lässt. Und dann muss man, glaube ich, für sich auch wissen, okay, alles, wofür ich gerade stehe, wofür ich gerade oder was ich gerade erarbeitet habe, worüber ich berichte, dass es einfach so eine krasse Projektionsfläche für die Person ist, die dann Hate Speech eben von sich gibt, dass man das nicht persönlich auf sich bezieht, weil ich glaube, dass das dass es auch viele Auswirkungen haben kann. Und wenn man sich nur Hate die ganze Zeit reinzieht gegen einen selbst, dann hat das ja nicht nur in dem Moment Auswirkungen, sondern kann ja auch psychische Auswirkungen haben. Und da ist halt wichtig, irgendwie vorher dicht zu machen und zu sagen, okay, es geht gerade in dem Moment nicht um mich selbst, auch wenn halt auf mich ein Angriff kommt, aber sonst nimmt man sich das zu sehr an. Und da ist es auch gut, mal nicht die Kommentare zu lesen oder sich Hilfe zu holen. Und da ist es auch wichtig, vielleicht mal Vertrauenspersonen mit ranzuziehen und zu sagen, vielleicht kannst du dann mal Kommentare lesen, wenn es darum geht, dass man nicht wie gebannt davor sitzt und dann denkt, wow, ist ja echt gerade schlimm und dann immer weiter und weiter, weiter macht.
Ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle, egal ob Medienschaffende oder nicht, als Gesellschaft Ismen nicht outsourcen. Also die Tatsache, dass Menschen im Netz hassen, Das tun sie, weil wir in einem System leben, das ist man reproduziert. Deswegen ist es super einfach zu sagen, wir brauchen neue Regularien fürs Netz und dann wird das schon bestimmt. Nein, weil jemand, der mir das N-Wort in den Kommentaren reinknallt, der wird mir keinen Bussi in der U-Bahn geben. Der wird das nicht laut ausschreien, er oder sie, aber er wird dasselbe denken oder sie. Und da müssen wir halt hin, dass dieser Hass im Netz ein Ergebnis ist aus strukturellem Mist und Ismen, die wir alle reproduzieren. Und wir müssen uns eingestehen, dass wir alle auch Teil des Problems sind und dass es nicht nur die HaterInnen sind, nicht nur die AfD, sondern wir alle als Teil einer Gesellschaft, die Ismen ziemlich geil findet und auch wir Ismen reproduzieren und da müssen wir halt hin.
Und was sollen wir tun? Konkret?
Den Arsch in der Hose haben und zuzugeben, dass wir alle uns in vielen Momenten rassistisch oder sexistisch oder transfeindlich verhalten. Wenn wir das anfangen, werden wir Betroffene in allen Momenten, ob im Netz oder auf der Straße, egal, ernst nehmen und nicht ankommen und sagen, ach, das war aber jetzt gerade nicht rassistisch, das habe ich ja nicht so gemeint. Das ist egal, der Effekt ist das Wichtige und das tun wir alle permanent. Und dann werden wir auch dazu beitragen, dass auch Menschen im Netz nicht hassen, weil es geht nicht darum, wo sie hassen, es ist egal wo und darüber müssen wir halt permanent reden und das Wichtigste ist halt, Betroffene von dessen ernst zu nehmen. Und natürlich müssen alle POC und schwarze ChefredakteurInnen werden. Und ich werde der Bundeskanzler. Und dann ist die Sache geritzt.
Ich glaube, mir wurde bewusst, oder ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Internet nicht die Welt ist, dass das Internet nur ein sehr kleiner Ausschnitt ist von der Welt und dass halt da eine Kommunikationsform vorherrscht, die einfach oft toxisch ist. Ironischerweise war, glaube ich, so 4 Tweets, bevor mein Frohnmeier-Tweet war, stellt euch vor, es ist Twitter und keiner geht hin. Weil ich selber für mich schon entschieden hatte, so, das ist eigentlich ein Umgang und das ist eigentlich eine Welt, in der ich eigentlich nicht sein möchte, weil ich sehe, das ist nicht produktiv, es ist nicht wertschätzend. Und ich war eigentlich schon so ganz auf dem Weg raus aus Twitter, als mir dann dieses Missgeschick passiert ist. Deswegen, ich glaube, einfach muss man sich das klar machen, das Internet ist nicht die Welt. Und wenn man aber sich viel im Internet umtreibt, dann muss man sich, glaube ich, klar machen, oder man muss dann sich vielleicht auch auf die positiven Sachen konzentrieren, die da passieren, weil man kriegt ja auch viel Zuspruch, aber der säuft dann oft ab in den negativen Dingen. Und das gilt uns vielleicht aber auch für uns Journalisten so insgesamt. Ich glaube, es gibt viele gute Stories, die man erzählen könnte, die wir vielleicht mal öfters erzählen müssen. Dann sähe die Welt auch nicht so grässlich aus. Es gäbe vielleicht nicht so viele verängstigte und dadurch hasserfüllte Menschen. Und dann gäbe es vielleicht auch nicht so viel Hass im Netz.
Wenn du sagst, Internet ist nicht die Welt und Tarek sagt hier, Internet ist die Welt, weil das, was im Internet ist, kommt aus der Welt. Und jetzt deswegen habe ich gefragt, was konkret tun, wenn wir uns eingestehen, dass wir selber diese Ismen und auch ein Stück weit auch Rassisten sind irgendwo, ein Stück weit, ne? Keine Ahnung, wenn wir uns das eingestehen, was dann? Ne? Du sagst strukturell, es müsste sich strukturell was ändern, was? Außer, dass du Bundeskanzler wirst.
Naja, also es ist ja nicht so, dass Menschen, die gesellschaftlich marginalisiert werden, die dann ja auch, das ist ja auch die große Überraschung, nämlich eben keine, dass ja genau die Menschen auch wieder im Netz krass angegriffen werden. Das heißt, diese Welten kann man nicht trennen. Also das ist eine Welt. Das sind dieselben Menschen, die haben einen anderen Kanal und der ist stärker und man traut sich vielleicht mehr, aber eigentlich, wie gesagt, schenken die mir auch keine Blumen, wenn die mich auf der Straße sehen. Und deswegen glaube ich, muss man halt gesellschaftlich in diese Strukturen ran. Ich meine, wenn man sich den Deutschen Bundestag anschaut, sorry, also wer bestimmt über ein diverses Land? Kein diverser Bundestag. Und das ist auch nicht, weil es keine PolitikerInnen gibt, die darauf Bock hätten, die schaffen es halt einfach nicht so weit. Ich meine, wir reden jetzt darüber, dass wir Frauen empowern müssen, was wichtig ist, aber wenn wir mal hingucken, über welche Frauen sprechen wir denn? Meistens sind es dann auch wieder weiße Frauen. Wer spricht über schwarze Frauen, die in die Medienhäuser müssen? Fast niemand. Und die sind alle da. Und deswegen ist es ja auch das Feine am Netz, dort sind sie auch sichtbar. Das Netz schafft ja in dem ganzen Mist, der da passiert, auch super viel Empowerment, gerade für Menschen, die in klassischen Medien nicht gesehen werden. Deswegen glaube ich, es braucht viel, viel mehr Netz und nicht weniger. Aber halt alle Dinge, die halt im analogen Leben nicht funktionieren, dürfen halt auch nicht einfach weggeschaut werden. Das heißt, wir brauchen eine zivile Gesellschaft im Netz. Das heißt, wenn jemand angegriffen wird, dann geht man als allererstes auf die betroffene Person und fragt die betroffene Person, was brauchst du? Das mache ich auch, bevor ich eigentlich einen Kommentar schreibe, weil das ist auch was, was im Real Life wichtig ist. Wenn mir jemand das N-Wort an den Kopf knallt, dann bringt es mir erstmal nichts, wenn jemand dann auf die aggressive Person geht, weil vielleicht will ich das in dem Moment gar nicht. Vielleicht will ich da gar keinen großen Aktion, vielleicht will ich einfach nur nach Hause. So. Und deswegen ist, wenn wir nochmal auf Hass gehen, die betroffene Person muss im Zentrum stehen. Und das können wir alle leisten. Einfach fragen, was brauchst du, was kann ich jetzt tun? Und ich glaube, ein Emoji und ein guter Zuspruch hat noch niemandem geschadet. Und auch einfach zu sagen, ey, das, was da gerade passiert, ist Sexismus, Transfeindlichkeit, wie auch immer, auch das einfach mal beim Namen zu nennen, damit das eben klar ist, das ist jetzt kein Kommentar mehr, das ist einfach Diskriminierung und das ist gesetzlich nicht verboten, egal wo.
Also Zivilcourage im Netz.
Genau, das unterschreibe ich irgendwie zu 1000%. Was ich aber auch, glaube ich, wichtig ist, was so, ich meine, Journalisten wollen gelesen werden und ganz lange haben sie Blätter, Papier vollgeschrieben und da kamen so keine Reaktionen und auf einmal gibt es die sozialen Medien und auf einmal gibt es da so ganz viel Reaktionen und ich glaube, deswegen schenken wir dem vielleicht auch proportional zu viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, 4 oder 5% aller Deutschen sind auf Twitter. Und trotzdem habe ich mich heute wieder ertappt. Ich habe gestern ein Essay veröffentlicht und der ist gut gelaufen und ich habe ganz viele E-Mails bekommen und darunter waren ganz viele Kommentare und ich war irgendwie enttäuscht, dass der dann auf Twitter nicht so gut lief. Und war dann ganz glücklich, dass er heute dann auf einmal noch die Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dachte mir so, ja, war das jetzt wirklich, ist es relevant, dass jetzt meine Buddies darüber reden oder hätte ich mich nicht eigentlich damit zufrieden geben sollen? Und ich glaube, wir schenken sozialen Medien teilweise auch zu viel Aufmerksamkeit, weil es ist nicht so wichtig. Wir Journalisten, ja.
Ich würde die Unterscheidung schon noch machen zwischen Hass im Netz und Hass im realen Leben, weil wir vergessen die, die sich noch nicht entschieden haben. Und die sich dann mitziehen lassen. Ich glaube, auf die müssen wir gehen. Und das Netz funktioniert nun mal so. Das Netz ist ein Verstärker, der erst ab einer gewissen Lautstärke und einer gewissen Tonlage anspringt. Und das ist das Fiese, das ist das Gemeine. Und das müssen wir uns zu eigen machen. Wir müssen uns breit machen im Netz. Wir müssen uns viel, viel breiter machen. Also ob das jetzt Horst Seehofer ist, der sich jetzt zurückzieht, weil er nach 2 Tweets festgestellt hat, dass dass Twitter so böse ist. Ja, super Signal. Also warum ist das Netz so böse geworden? Weil es halt keine Regularien gibt. Ja? Weil sich nie einer dafür interessiert hat, bevor es dann die eigenen Leute auch abbekommen haben. Das ist ja völlig unterschätzt worden, auch von der Politik. Wer sich mal eine Anhörung von Mark Zuckerberg angehört hat, weiß, wovon ich spreche. Das sind völlig ahnungslose Fragen, die da gestellt werden. Ich habe Verständnis dafür, dass Leute den Mut nicht haben, sich dann zu solidarisieren. Wenn man aber den Mut hat und aber das Gefühl, ja, was soll ich jetzt als kleine Userin auf Facebook oder Twitter dazu beitragen, genauso wie du es gerade gesagt hast, jeder, der hilft, hilft. Und jede, die hilft, hilft. Ich glaube auch, wir müssen uns viel, viel breiter machen. Das Netz wird nicht mehr weggehen, der Hass wird nicht mehr weggehen. Man kann nur versuchen, so ein Bollwerk dagegen zu errichten. So.
Da würde ich auch komplett zustimmen, weil ich auch meine, dass das Netz halt nur eine Sphäre der Gesellschaft ist. Das ist halt nicht abgekoppelt davon, wenn man nicht mehr im Netz ist, heißt nicht, dass es keinen Hass mehr gibt und so weiter. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir die Zivilgesellschaft stärken wollen, offline, dann muss es aber auch online passieren. Und wie eben schon gesagt, Sichtbarkeit und auch auf Betroffene eingehen, was auch sehr wichtig ist, checken, geht es dir jetzt okay nach diesem Kommentar? Da würde ich auch sagen, immer wenn man so Veranstaltungen hat wie heute und irgendwie diffus über bestimmte gesellschaftspolitische Themen gesprochen werden und dann niemand so wirklich weiß, okay, und was jetzt, finde ich es immer auch wichtig, abgesehen von dem Kommentar, den ich eben gesagt habe, was Betroffene machen können, was können dann alle anderen machen? So, und auch zu sagen, das geht alle was an, weil wir alle Teil dieser Gesellschaft sind und wir wollen ja, zumindest die Leute, die wahrscheinlich auch hier sind, Zivilgesellschaft stärken. Und da ist es auch gut zu zeigen, ich widerspreche einem rassistischen Kommentar, ich widerspreche Hate Speech. Normalerweise muss es gemeldet werden, weil das ja, wie da ja auch steht, keine Meinung ist und dann sollte es gelöscht werden. Das passiert aber oftmals nicht und deshalb müssen wir eben auch dagegen sprechen. Und wenn man sagt, ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann selber auch was abbekomme, wenn ich da jetzt dagegen anrede, dann könnte man wenigstens noch ein Meme posten, da könnte man ein positives GIF posten, man kann schon vorhandene positive Kommentare liken, um wenigstens zu versuchen, so ein bisschen Gleichgewicht in die Kommentarspalte zu bringen. Und das ist auch von uns allen die Aufgabe, online und offline uns stark für die Zivilgesellschaft zu machen. Das kann man nicht oft genug sagen.
Da war eine Frage.
Ist es dann der richtige Weg, das zu vergleichen, strukturelle Diskriminierung, Morddrohungen, dass es die auf Köller in den Medien zum Beispiel tagtäglich ausgesetzt sind und dann die Reaktion auf meinen Text nicht so gefallen, ist nicht genau das, das was auch tatsächlich Hate Speech, der passiert, auch abmildert in der Wahrnehmung und eigentlich auch, ich weiß nicht, ich sehe auch in der Diskussion, ich mache mich damit angreifbar, aber ich sehe auch da drin, Rassismus reproduziert, muss ich sagen. Wenn jemand Betroffenes sagt, ich nehme das so und so wahr, ich habe Pegida von Anfang an wahrgenommen, ich als jemand, der in Dresden gewohnt hat zum Beispiel auch, und ich habe mich gefragt, warum sind die Medien nicht früher da gewesen und warum wurde so und so berichtet, ist nicht genau das der Fehler? Oder zu sagen, ja, wir müssen den Ostdeutschen mehr zuhören, zeigt das nicht zum Beispiel, wie wenig Ostdeutsche auch in Medienhäusern sind? Also ich finde das alles ein bisschen schwierig und hätte da gerne eine Antwort drauf, wenn ihr die Möglichkeit bekommt.
Magst du eine Frage stellen? Oder jetzt habe ich zwei, drei Sachen.
Bleiben wir mal bei der ersten, die ich gestellt
habe. Ich glaube nicht, weil ich glaube, dass Hass im Internet immer noch weniger schlimm ist als Hass im realen Leben. Also Hass im Internet, dann kann ich das Handy ausmachen und den Computer ausmachen, aber wenn ich irgendwie auf einer Demo stehe und da irgendwie angespuckt werde, dann ist das schlimmer. Wenn ich irgendwie, also so, wenn mir die Reifen zerstochen werden von meinem Auto, dann trifft mich das mehr, als wenn ich halt online mehrere Tage Hass abkriege, weil ich dann auch weiß, wo ich mir Hilfe holen kann. Also ich habe das Gefühl, wir haben in den letzten Jahren, so wie wir die AfD strukturell überbewertet haben, haben wir auch...
Das war aber nicht die Frage,
ne? Dann bitte nochmal.
Also die Frage war, wir haben über, Tarek hat über auch strukturellen Rassismus, über Hate Speech geredet, der irgendwie mit Diskriminierung zusammenhängt. Ja, mit struktureller Diskriminierung, die sich in unserer Gesellschaft findet und im Netz reproduziert wird, deswegen kann man es nicht trennen, meine Meinung. Und dann ging es um, ja, ich habe heute ein Essay hochgeladen und es hat vielleicht eine super Reaktion bekommen. Also ich würde das gerne aufgeklärt haben, weil ich das nicht verstanden habe, wie diese Antwort, beides Antworten auf eine Frage sein können.
Ich verstehe die Frage mal nicht ganz, aber ich versuche zu antworten. Ich glaube, was ich sagen wollte ist, das, also weil ich, das war eigentlich eine Selbstkritik an mich selbst gerichtet, nicht so sehr ins Internet zu schielen, sondern auch zu, also nicht so sehr in die sozialen Medien zu schielen, weil das ist nicht das Internet, sondern ganz viel Traffic findet auch immer noch einfach auf Homepages statt und. Und ganz viele Menschen, die sich nicht äußern, haben ja trotzdem eine Meinung und wir gucken uns aber nur die Lauten an, die sich an den sozialen Medien äußern und ich glaube, das führt zu einer Verzerrung und ich meine, ist vielleicht auch unsere Aufgabe, immer die extremen Beispiele anzugucken als Journalisten, weil das ist, worüber wir berichten, aber ich weiß nicht, ob das immer gut ist, wie gesagt, weil wir dadurch die Realität auch ein Stück weit verzerren.
Ich glaube, es ging hier so ein bisschen um Verharmlosung. Ich glaube, das war der Grund der Frage, ne? Dass man das eine mit dem anderen, so habe ich es verstanden, dass man Tareks Aussagen mit deinen vergleicht und während hier vom strukturellen Rassismus die Rede ist, sagst du ja, dass dein Essay nicht so viele Klicks bekommen hat und deswegen war das, glaube ich.
Aber dann bin ich ja der Falsche, um die Frage zu beantworten. Dann sollte auch Tarek die Frage beantworten, oder irre ich mich?
Nee, ich würde es jetzt nicht beantworten. Ich würde einfach nochmal ganz kurz, weil wir ja doch hier auf einem, ich finde das schon auch nochmal wichtig, auch nochmal zu framen. Also, das ist jetzt keine Kritik an dich als Person, aber wenn Menschen wirklich permanent Hass im Netz abbekommen, dann fühlt es sich für viele genauso an, wie es auf der Straße passiert. Hass im Netz hört eben nicht auf, wenn das ist nämlich das Fatale, der Gedanke. Es hört nicht auf, wenn man den PC ausmacht. Hass im Netz führt zu Depressionen, zu Suizidgedanken, Silencing. Menschen sagen nicht mehr die Meinung öffentlich, verkriechen sich. Im schlimmsten Fall werden Kinder auch noch mit bedroht und das sind dann ganz reale Ängste, die eben nicht dann vorbei sind, sobald der Laptop zu Ende ist. Und es fühlt sich im Gefühl für viele, nicht alle, aber für die meisten Betroffenen, und bei mir war es auch manchmal so, ich dachte mir manchmal, ey, am liebsten, dann hau mir eine rein, weil dann habe ich wenigstens diesen realen Schmerz, der irgendwie erklärt, warum ich mich jetzt eigentlich genauso fühle, als wenn genau das passiert ist. Und das finde ich schon nochmal wichtig, auch nochmal so zu sagen, gerade hier bei der Veranstaltung.
Und wir haben ein paar Wortmeldungen. Ich wollte jetzt nur aus meiner Moderationsrolle kurz rausgehen und sagen, Worte sind immer Anfang von Taten und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja der Fall Lübcke. Das ist der Fall, wenn Sie vielleicht gehört haben, von Pavel Adamowicz, eines Oberbürgermeisters aus Polen, aus Danzig. Da hat es auch mit einer Hasskampagne angefangen. Am Ende wurde der Mensch auf offener Bühne erstochen. Also da wäre ich jetzt der gegenteiligen Meinung, dass Hass im Internet genauso schlimm ist wie Hass auf der Straße.
Aber also ich würde auch sagen, dass wir das nicht unterschätzen dürfen. Wie gesagt, das Internet ist eine Sphäre des Lebens, dass Hate Speech genauso auch Auswirkungen auf einen als Betroffenen haben kann. Da stimme ich total zu, was auch Tarek gerade gesagt hat. Aber ich glaube, auf die Frage, die du gerade gestellt hast, wenn ich das von der Diskussionsstruktur gerade nochmal so nachvollziehen kann, war es halt nur, wir haben halt gesagt, wir finden... Hass im Internet ist eben Teil der Gesellschaft und ich glaube, Raphael wollte einfach halt ein bisschen, wie ich das verstanden habe, du meintest eher, ja, man kann das Internet dann mal ausmachen und dann dem nicht so viel Bedeutung beimessen, dachte ich halt eher, dass du halt dieses nicht so viel Bedeutung beimessen, also nicht, dass ich damit übereinstimme, aber das war, glaube ich, einfach ein Kommentar auf dich bezogen, oder? Und auch nicht, der irgendwie verharmlosend war gegenüber von, das bedeutet dann gar nicht so viel, wenn ihr Hass bekommt, sondern, so wie ich das verstanden habe, war der Kommentar eher, um zu illustrieren, dass das Internet manchmal wichtiger genommen wird. Auch wenn man damit nicht übereinstimmen sollte, was ich auch nicht tue, aber so, glaube ich, war das halt eher so diese, das war deine Argumentation, aber ich stimme da nicht mit überein, aber ich glaube nicht, dass das halt hier so in dem Zusammenhang war, wie das gerade aufgemacht worden ist, aber...
Genau, es war ja keine Antwort auf Tarek, also so... Es ist eine Beobachtung, die ich an mir selber sehe, dass ich teilweise den sozialen Medien mehr Bedeutung schenke, als ich glaube, dass sie verdient haben. Aber damit will ich in keinster Weise Hass relativieren. Ich habe ja früher gesagt, dass das, was sich in diesen Frohnmeier-Tagen abgespielt hat, dass sich das genauso brutal angefühlt hat, wie auf einer Nazi-Demo zu stehen und von denen angeschrien zu werden. Also ich verstehe schon, dass es ähnlich schlimm ist. Ich wollte auf keinen Fall relativieren. Aber ich glaube auch, dass wir als Journalisten da eine Verzerrung drin haben in der Wahrnehmung.
Ja, durch unsere Eitelkeit, das wolltest du, glaube ich, sagen. Ja, genau. Deswegen hast du von deinem Essay gesprochen. Also ja. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun.
Okay, und wir haben Wortmeldungen hier, habe ich gesehen.
Trotzdem würde ich dazu gerne sagen, dass es halt also ein bisschen out of place wirkt, wenn man die ganze Zeit über strukturellen Rassismus redet und du als eine Person, die schon in einer privilegierten Position ist, dann so ein bisschen die Argumentation irgendwie derailst und dann sagst, ach, wenn ich mein Essay hochgeladen habe, dann gucke ich auch immer im Internet und ich lege da irgendwie viel zu viel Wert drauf, was im Internet steht. Also ich finde, es gibt manchmal so Situationen und man braucht ein bisschen Sensibilität auch, ob man jetzt in einer bestimmten Situation irgendwas sagen sollte oder nicht. Und das wirkt halt so ein bisschen, ja, out of place halt gerade im Vergleich mit den anderen Kommentaren. Deswegen hat es, glaube ich, auch so gewirkt, als ob du verharmlosen würdest.
Also wenn das genau ist, ich glaube, Nicole hat das, das ist gut zusammengefasst, wenn das irgendwie verharmlosend wirkte oder out of place, dann war das nicht gewollt. Es war eher an mir selber zu illustrieren, wie ich das bei mir selber wahrnehme, weil ich jetzt nicht so in die abstrakte Gesellschaft reinsprechen wollte, sondern zeigen wollte, wie es bei mir ist.
Da war noch eine Wortmeldung, ne? In eurer Reihe. Oh, ne, da hinten, okay.
Wenn man seine Protagonisten des Gefahrengehen von Hassmeldungen getroffen zu sein. Also wie reagiert ihr darauf? Bei mir wird auch gefragt, ja, aber was passiert, wenn ich das sage und dann eine Hasskampagne kriege? Und darauf habe ich nicht die Antwort. Ich sage immer, die Leute, die sollen sich selber entscheiden, ob sie dazu stehen können. Aber habt ihr Idee, habt ihr Guideline, habt ihr dann nachgedacht, Erfahrungen?
Ich mache nur Geschichten mit Spitzenpolitikern, die fragen mich sowas nicht.
Nee, hast du? Ne?
Also ich glaube, ich kann das nachvollziehen, was deine Protagonistinnen dann sagen. Ich möchte nicht dem Hass ausgesetzt sein. Aber das Traurige ist ja dann im Endeffekt, dass sie so Selbstzensur im Endeffekt machen. Und dann äußern sie sich nicht mehr so, weil sie Angst haben, dass dann irgendwas kommen kann. Ich glaube, ich habe da auch nicht die optimale Antwort drauf oder die absolute Antwort drauf. Ich glaube, es ist wichtig auf jeden Fall, wenn dann aber Hass kommen sollte, dass halt das Social-Media-Team das gut abfangen kann irgendwie, das... Also wenn das irgendwo gepostet worden ist oder wenn, also wenn da was reinkommt, dass man da halt, dass die Person sich nicht auch noch damit auseinandersetzen muss, sonst denkt sie dann wahrscheinlich noch, na gut, hätte ich es mal doch nicht gesagt. Oftmals kann man es dann nicht verhindern, dass es irgendwie kommt, aber vielleicht dahingehend, dass das dann, wenn es schon passiert ist, gut abgefedert ist, dass sich nicht die Person noch denkt, jetzt muss ich auch noch da was machen und oder ich habe es doch gewusst, das wäre sehr schade dann, aber eine optimale Antwort habe ich auch nicht drauf.
Sorry, dass ich mich von hier hinten einbringe und alles in den Kopf bringe, es tut mir sehr leid. Ich habe auch keine optimale Frage darauf, aber wir haben mit Redaktion gesprochen, wir haben mit Journalistinnen und Journalisten genau auch die gleiche Frage, Katrin. Und auch das schon erlebt haben, dass vielleicht Protagonistinnen und Protagonisten den Hass abbekommen haben. Und dass alle gesagt haben, man muss auch in der Redaktion einfach darüber reden, dass da Abläufe da sind, dass da Prozesse da sind und man auch versucht, die Protagonistinnen und Protagonisten darauf vorzubereiten. Ich meine, ein Shitstorm kommt immer da, wenn man eigentlich nicht damit rechnet, irgendwie, oder wenn man gerade denkt, dass dieses Thema kritisch ist. Aber ich glaube, wenn man den Reaktionen selber schon dafür bewusst sein hat und da schon ein paar Abläufe sind, in jedem Fall, wir sind da alle noch neu. Ich glaube, also Merkel hat 2013 gesagt, glaube ich, das Internet ist Neuland. Ich bringe den Spruch immer, wer mich schon öfter gesehen hat, hat den Spruch schon tausendmal gehört. Und alle haben darüber gelacht und alle fanden das, oh Gott, wie kann ich sowas sagen und das Internet ist doch schon lange da. Diese Diskussion, die wir gerade haben, wir führen die schon ewig und trotzdem ist es immer noch neu. Wir wissen immer noch nicht, wo wir das hinbewegen. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass sich der Aktion, dass wir jetzt als Gesellschaft bewusst werden, dass da ein Problem ist und wir einfach Prozesse versuchen, dazu haben. Und dann eben auch den Protagonistinnen und Protagonisten zeigen, okay, hier sind Prozesse, wir sind darauf vorbereitet, wenn es hart auf hart kommt. Am Ende ist es aber immer noch Learning by Doing. Und es ist nicht nur in Redaktionen so, dass es diese Prozesse gibt. Es gibt die außerzivilgesellschaftlichen Organisationen, es gibt die Initiativen in Behörden. Die sind gerade alle dabei, diese Prozesse für sich zu finden, um einfach einmal klarzukommen. Und ich glaube, wenn man das kommuniziert, kann es vielleicht helfen, hoffentlich.
Nein, ich glaube, das Problem, was ich gerade erlebe, ist, dass die Redaktionen sind von Protagonisten, die weniger Risiko mit sich bringen und dadurch weniger repräsentativ für die Gesellschaft sind. Und die Protagonisten selber machen Selbstzensur, weil die denken, ich mache mir eingreifbar. Und das ist, was ich schade finde, also weil die Redaktion halt nicht die Revers, nicht gebildet und wissen nicht, wie sozialen Medien finden. Funktionieren
und bei ersten Shitstorm
sagen, oh, das Thema sprechen
wir
nicht mehr an.
Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da kommt ein anderes Problem dazu, weil also ich gebe auch Workshops zu Hate Speech bei Journalisten und Journalisten und da ist halt um Ressourcen. Also es ist einfach ganz oft so, dass einfach irgendwie eine irgendwelche Hilfskraft alle Kommentare macht und dann, ist niemand da, der was abfangen kann oder was erklären kann und was tun kann und da ist halt, das ist halt so ein Struktwert. Lokalredaktionen kriegen super viel Hass ab, aber haben halt auch niemanden, der sich darum kümmert. Also das ist echt, das hat so viel Schichten und gerade Finanzen ist halt diesen Thema, was es angeht.
Da ist noch nach hinten eine Frage.
Ja, ich bin Rebecca, ich bin auch Journalistin. Und ihr sprecht jetzt da auch über Rechts- und Rechtsextreme, aber es ist noch nie, also keiner hat von euch von irgendwelchen Islamisten oder von politischen Islam gesprochen. Für mich ist das auch rechts. Und ich kann nur sagen, also ich arbeite viel mit liberalen, säkularen Muslimen, Ex-Muslimen, die werden, also die haben dieselben Shitstorms von radikalen Muslimen wie jetzt andere von Neonazis. Arbeitet ihr zu dem Thema nicht? Oder, weil sonst würde ich einfach vorschlagen, beim nächsten Podium vielleicht so jemand auch einzuladen.
Also ich habe vorher gesagt, dass dieses Projekt No Hate Speech Movement, dieses europaweite Projekt, beschäftigt sich nicht nur mit rechtsextremen Hatern, sondern auch mit allen anderen Hatern. Also es ist ja unabhängig von der politischen... Ja, aber auch mit Islamisten, auch mit Linksradikalen, auch mit sonstigen, also Menschen, die menschenfeindlich eingestellt sind, grundsätzlich unabhängig dessen, welche Religion sie haben, welche politische Richtung sie befolgen, also einfach Hatern als Gesamtbegriff.
Finde ich auch klasse, nur auf eurem Video ist das überhaupt kein Thema, also es ist mit keinem Wort irgendwie erwähnt worden, deswegen frage ich nach.
Also wir haben bei Norddeutschen Medienmachern ein Projekt, das tatsächlich konkret sich mit politischem Islamismus und Rechtsextremismus auseinandersetzt, auch für Medienschaffenden. Und da die Parallelen
aufziehen.
Also da geht es wirklich konkret um
politisches Islamismus aus. Ja, Michael, wäre es halt auch schön, als so ein Podium, wenn das auch vertreten wäre. Weil so habe ich das Gefühl, das wird jetzt ausgeklammert und ich frage mich, wollt ihr nicht oder kümmert ihr euch darum nicht? Oder ist
das, das können Sie vielleicht mit Gilda Sahebi, die hier das Projekt leitet, dann im bilateralen Gespräch klären. Da kann sie Ihnen erklären. Ich möchte mich zunächst mal herzlich bedanken bei meinen Gästen, Nili, Tarek Tasfo, Raphael Thelen und Nicole Dickmann. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für die Einladung an das No Hate Speech Projekt, an diesem denkwürdigen Tag heute. Ein Tag, der alle Hassbetroffenen gedenken soll, auch denen, den 77 Opfern von Utøya und Oslo. Danke, dass Sie da waren, dass ihr da wart und mitgehört habt, mitdiskutiert habt. Vielen Dank.